Habadere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion, dem besten, manche sagen nur bayerischen, ich sag dem besten Podcast der Welt. heute ist wieder mal besonders, nicht wegen dem Gelächter von Mike jetzt gerade, der ist natürlich dabei, aber wir haben aber was ganz anderes Besonderes dabei. Wir haben wieder eine Folge mit einem Gast. Und zwar ist bei uns heute im Studio, im virtuellen Studio leider nur, der gin-tastische, Whisky- und Rum-brauende, Essig- und Zimt-zaubernde Blutwurzler, der Stefan Penninger am Start. Servus, Stefan.
Ja, habe ich die Ehre.
Hey.
Grüß dich.
Grüß dich, gut. Schön, dass du bist.
Servus.
Was treibst du denn bei uns, Stefan?
Ja, ich war da. Mein Bier ist auch da, ja. Was treiben wir heute? Reden wir über einen Film oder was?
Wir können auch über irgendein Gin-Tasting von dir schmerzen, mir ist wurscht.
Aber nein, du, das ist Arbeit, das darf ich gerne bleiben lassen. Nein, wir schmerzen über einen Film, wo wir uns ausgemacht haben.
Das machen wir auf alle Fälle, aber erst darf ich mal sagen, für die Leute, die noch nicht von deinen köstlichen Sachen probiert haben, verzeih mir doch mal, wer du bist und warum man dein Zeug saufen soll.
Also ich bin der Penninger Stefan, ich bin der Blutwurz, brennende, whiskybrauende, was hast du noch gesagt?
Gin-tastisch bist du.
Gin-tastische, genau. Nein, also ich bin quasi ein Schnapsbrenner aus dem Bayerischen Wald, aus Niederbayern, aus dem unteren Bayerischen Wald, aus Walkirch seit kurzem. Ich habe ganze Zeit lang habe ich in Ringsburg gewohnt und studiert und habe da meine Frau kennengelernt und ich glaube, ich war insgesamt 11 Jahre in Ringsburg. Habe da auch die Anfänge vom Hardline mitgekriegt. Also da hat es noch kein Festival gegeben, da war es noch eine einmal im Monat laufende Veranstaltung und da habe ich es ungefähr so alle 4 Monate habe ich es einmal geschafft, dass wir hingekommen sind. war aber damals schon recht witzig. Nach dieser Zeit in Ringsburg bin ich dann quasi in die heimischen Gefilde wieder gekommen, in Wald rein, bin in die Familienbrennerei eingestiegen und seit 2017 bin ich da jetzt auch quasi der Head Honcho, also derjenige, den sie immer rufen, wenn irgendwas nicht hier hat. Und genau, also wir haben der Penninger Blutwurz ist, denke ich mal, unser bekanntestes Produkt. Das haben wir wirklich deutschlandweit ziemlich weit im Verkauf. Mein erstes Baby war eben der Granit Gin, wo wir quasi zum ersten Mal so ein kleines Pflänzchen gehabt haben. Da haben wir quasi aus dieser niederbayerischen Traditionsbrennerei mal so ein bisschen was anderes, ein bisschen was Moderneres gemacht. Und weil die Leute gewonnen haben, dass das eigentlich ganz leibend ist und sich der recht gut verkauft hat, haben wir dann gesagt, na gut, wenn das hier haut, dann haut der nächste Schmarrn bestimmt auch hier. Und dann haben wir angefangen, dass wir uns eine große neue Whisky-Brennerei bauen. Die Idee dazu haben wir 2015 gehabt und hat dann bis 2018 gedauert, bis wir überhaupt mal loslegen haben können mit dem Bauen. Und 2020 haben wir dann umgezogen in die neuen Gefilde, in die neue Whisky-Brennerei und das war lustig, weil das war die erste Woche vom ersten Lockdown. Das war Wahnsinns-Timing. Oh. Weil schon 5 Jahre reißt den Hax aus und dann, ja, Ella Batsch.
Du hast ja wenigstens gleich mal so 3 Jahre gereiften Whisky verkaufen können, oder?
Ja, freilich. Also die ersten 2-3 Wochen habe ich mich noch recht gefreut, weil war schon nicht viel los und keiner rennt mir die Bude ein und ich kann meine Story vom Soft-Opening verzeihen und so weiter und so fort. Aber nach 3 Wochen Lockdown war es halt dann, also ja, also wir waren jetzt da, die Leute kannten kommen. Haben aber nicht gekommen. Ich meine, ich war da eh recht pro vorsichtig und so weiter und so fort. Also so schlimm war das gar nicht für mich jetzt persönlich. Mhm. Aber natürlich war die Situation scheiße. Aber wo ich mich dann auch im Nachhinein sehr, sehr gefreut habe, ist, dass ich nämlich mir eingebaut habe, dass ich unbedingt ein eigenes Kino haben möchte in der Brennerei. Mhm. Wir sind ja recht früh umeinander gefahren und haben uns andere Brennereien und andere Besucherzentren angeschaut. Und die haben natürlich alle immer irgendwie so einen Videoraum oder so einen Film oder so ein Image-Gedöns gehabt und so weiter und so fort. Aber die waren meistens mehr schlecht als recht, beziehungsweise diejenigen, die mir im Gedächtnis blieben sind, waren die halt ein richtig geiles Kino dabei gehabt haben. Und zum Beispiel in Schottland gibt es so eine Küferei, also so eine Fassbinderei, und die hat so ein richtiges, fettes Art Deco, weinrote Vorhänge, Gold überall und so, so Trassen-Zeugs. Und das hat mich so imponiert, da habe ich gesagt, ja geil, ich will auch ein richtiges Kino haben, nicht bloß da irgendwie so ein paar Bierbangern hingestellt und einen 45-Zoll-Fernseher, wo in SD-Auflösung irgendwie so ein 30 Jahre alter Film läuft, sondern nein, ich will das schon geil machen. Und da bin ich jetzt sehr, sehr happy, weil jetzt habe ich einerseits ein Privatkino für mich und die Mai und andererseits können wir halt auch so Leute wie zum Beispiel euch fürs Hardline Away quasi bei uns beherbergen. Ist leider sehr schott, da man da über die Hälfte oder eigentlich fast alle Filme gar nicht drehen dürfen, weil die natürlich wieder irgendwie einem ganz schlimmen Embargo unterliegen. Aber zum Beispiel letzte Woche der Jonas Köck, das ist einer aus der Maut, der ist Kameramann, der ist, glaube ich, jetzt aus Landshut, und der hat Kamera geführt bei der Amazon Prime Doku Das letzte Tabu über Homosexualität im männlichen Profifußball. Und da hat er quasi auch so eine erste Familienpremiere bei uns gemacht. Und nächste Woche hat der bayerische Mystery-Thriller Hundswut hat Medienpremiere bei uns. Da kannte übrigens, da fällt mir jetzt gerade ein, ihr seid ja da quasi Bleeding Edge Medium dafür. Mystery Thriller aus dem Wald. Da muss ich mal an Benni Bescheid geben, dass ihr da unbedingt eine Einladung kriegt.
Ja, mach das mal.
Da geht es ja quasi darum, also nur ganz kurz, dass im Bayerischen Wald der 1930er Jahre, also aufkommender Nationalsozialismus und so weiter und so fort, und dann kommen halt unerklärte Todesfälle. Und ich glaube, sie wissen gar nicht so sehr, ist das jetzt irgendwie, dass ein Wolf da den gerissen hat oder angefallen hat oder sind das irgendwelche Serienmörder oder irgendwas und dann kommt nur irgendwie so eine dubiose Inzestgeschichte mit Nei und der Pfarrer und am Schluss holt ein Hexenhammer wieder raus. Und ja, also ganz so, wie man es aus dem Wald eigentlich so denken kann.
Ja, das ist heute auch nur so.
Ja, freilich. Also ich meine, ich gehe nicht. Also wenn ich zum Langlaufen gehe, so ab Kroner, das ist da vorbei. Also nur mit Bibel und mit Weihwasser.
Ich gehe einfach gleich gar nicht laufen.
Aber ihr redet schon wieder so brutal viel, gell? Ihr müsst so immer reingrätschen, wenn ich jetzt dann wieder anfange.
Das passt schon, für das haben wir die eingelohnt.
Ja, genau. Also wie gesagt, in unserem kleinen 24-Sitzer-Kino haben wir schon etliche Deutschland-Premieren hinter uns gehabt und jetzt haben wir dann sogar eine Weltpremiere, wenn man das sehen möchte.
Sehr cool.
Cool, ja. Wie lange gibt es denn eigentlich am Penninger schon?
Die Brennerei selber oder beziehungsweise die Firma. Die Firma gibt es seit 1905. Mein Ur-Ur-Opa, der hat aus dem benachbarten Rottal in den Bayerischen Wald eingeheiratet. Der war damals quasi schon schwer vermittelbar, ist über Hochzeit darin, ist das arrangiert worden, dass mein Ur-Ur-Opa meine Ur-Ur-Oma geheiratet hat, weil er war schon irgendwie biblische 26 Jahre alt und sie war mit 28 eigentlich auch schon lang drüber.
Alles drüber gehen.
Also das war eigentlich, wow. Dass sie in der kurzen Zeit dann nur 4 Kinder gekriegt haben, das hat alle überrascht, aber anscheinend haben sie sich ein Hobby mit mir geteilt, nämlich das gern schmusen. Und dann...
Jetzt beim Psyphoschmusen rum haben sie mich Schnapsdrücken angefangen.
Und also er war eigentlich ein klärender Metzger und sie war Wirtsfrau und er wollte dann eigentlich eine Metzgerei aufmachen in Hauzenberg und das hat ihm der damalige Stadtrat aber nicht gestattet mit dem kurzen, aber schlagkräftigen Argument, sie haben schon 8 Metzger und sie brauchen keinen 9. Und erst recht dann keinen dahergelaufen vom Rottal. Und dann hat er sich halt überlegt, dass er quasi, wenn es so viele Metzger gibt, dann macht er was die Metzger brauchen. Und dann hat er angefangen, quasi, dass er sein Essig macht. Also als Essigbrauerei und Wirtshaus hat die Firma Penninger angefangen. Und erst in den 1920er Jahren, wie mein Uropa dann aus dem Ersten Weltkrieg heimgekommen ist, haben wir quasi dann mit dem Schnapsbrenner angefangen.
Ja. So lange Ding schon.
Ja, ich bin 5. Generation, gell? Das
zeigt sich.
Ja, aber so, wie hast du ja schon gesagt, wir waren ja schon bei dir, weil du letztens da über dankenswerterweise ein für ein paar Filmchen und so wie dein Ding hergerichtet ist, glaube ich, wird das noch ein Generationchen überstehen.
Ja, das war zumindest der Plan, gell? Weil wie die katholische Kirche und die anderen hohen Geister, ich bin immer so geil auf so spirituelle und sakrosankte Metaphern und Analogien, denken wir natürlich auch in Generationen, gell?
Logisch.
Und wenn das für mich gerade gut genug ist, dann soll es für meine Nachfolger hoffentlich dann auch quasi der Fels sein, auf dem sie ihre Brennerei bauen können.
Auf alle Fälle ist allein schon ein Besuch bei dir drin, wirklich eine Augenweide aus Sicht von einem Schreiner, weil ja deine Inneneinrichtung wirklich der Wahnsinn ist. Also jeder, der da mal in die Richtung kommt, es wird sich das auf alle Fälle mal von innen anschauen. Nicht bloß sauber einkaufen, sondern sich auch die Architektur da drin mal anschauen, weil es ziemlich geil gemacht ist.
Ja, unser Schreiner hat auch ziemlich blöd, wie er da die Decken aufgezimmert hat.
Glaube ich sofort. Wenn ich bei euch drin bin, kann ich gar nicht ratschen mit den anderen. Ich muss immer auf die Decke schauen, wie er das gemacht hat.
Ja, die haben irgendwie, ich glaube, 3 oder 3,5 Wochen hat er geplant und ich glaube, über 8 Wochen waren es dann am Schluss dort, bis sie es fertig gehabt haben. Aber da hat er dann auch gesagt, ja, okay, das war ein bisschen länger, wenn man wieder gemeint hätte, aber das ist so geil geworden, da das langt jetzt mal für die nächsten 20 Jahre.
Erstmal die letzte Brauerei, die wir ausbauen.
Ja, ich hab nicht vor, dass ich noch eine baue.
Gibt es nicht nur irgendwas, was du einsteigen möchtest?
Ja, freilich gibt es 1000 Sachen, wo ich gerne machen möchte, aber ich komme mit dem, was ich jetzt schon habe, schon nicht zurecht.
Möchtest du vielleicht noch wegen Metzger anfangen? Jetzt hast du vielleicht nur die Chance, dass du wegen Metzger
ja, jetzt nachdem wir ja den Namen der veganen Metzgerei schon weggenommen haben, gibt es für mich eigentlich nichts mehr zu erreichen. Gell?
Ja, dann machst du dann veganen Eierlikör.
Kein Kommentar.
Der ist schon vegan, oder du möchtest es nicht sagen, wenn er sonst keinen mehr kauft.
Nein, der ist nicht vegan, aber ein veganer Eierlikör ist tatsächlich gerade so ein heißes Thema in der Branche und es kann tatsächlich kommen, dass veganer Eierlikör oder so ums Eck kommen schaut.
Da bin ich ja gespannt, also probieren darin auf alle Fälle. Ich habe schon ein paar so vegane Eiersatzdinger probiert. Das Einzige, was für mich noch Ei geschmeckt hat, war der Eiersalat, der vegane. Mhm. Das ist echt teilweise irgendwie gruselig, wie sie das hinkriegen. Und dann habe ich noch irgend so Pulver gezeigt, so zum Aufrühren probiert, aber das hat geschmeckt, als der einen nassen Karton ist. Da war ich raus.
Ja, das ist leider sehr schwierig. Also
deswegen dabei bin ich schon neugierig, was das wird dann.
Du kriegst schon viele Sachen tatsächlich auf vegan umbaut und dann schmeckt es auch mal besser, mal schlechter und in letzter Zeit eigentlich immer besser. Aber du darfst halt echt nicht auf die Zutatenlisten schauen, sondern einfach nur genießen oder nicht, aber nicht nachschauen, was da drin ist, weil da wird da halt leider dann tatsächlich ganz anders. Andererseits, was an Hormonen und Umweltgiften und sonstiger Krampf im Fleisch drin ist, das steht natürlich auch nicht am Backel drauf. Also ist ein bisschen ein unfairer Vergleich.
Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass er das alles nicht voll nimmt, dass eigentlich wurscht ist.
Ja, und besonders wenn man Alkohol auch noch trinken, dann brauchen wir uns, glaube ich, über Gesundheit nicht mehr lange unterhalten. Von daher ist es wurscht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt Wochenende mit einer Schachtel Kippen im Maul und einem Kasten Bier im Hirn umeinander laufen und dann vom gesunden Essen schmerzen.
Du, da ist ein Stabilisator drin, der ist ganz schlecht für deine Fortpflanzung. Ja,
genau. Er trinkt dann Wodka Bull.
Genau, und übrigens, wenn du aufs Klo gehst, dann stell dir Schamal unter, weil das ist ungesund für den Darm. Ja, davon reden wir jetzt nicht.
Aber ich muss zugeben, ich habe ja Kinder, wie gesagt, und wir haben immer ein Hockerl bei uns im Klo drin. Und
grundsätzlich brauchst du
unbedingt. Wird dir empfohlen aus dem Bierchen der Schaum mit dem Darm. Also es spiegelt ja dann die natürliche Gacki-Haltung wieder.
Ja, also wie gesagt.
Also der Mike geht nur so aufs Klo, hat er gesagt.
Alles ja, für Gesundheit.
Da hat nur ein Loch im Boden, der Mike, und er geht gerade nur so aufs Klo.
Ja gut, wenn du wüsstest, wo ich wohne, und wundert es dich nicht. Also das Loch, das wird dann hin und wieder mit durchgeschwappt und das war's. Das
ist ja so ein kleines Schaufel daneben.
Ja, genau. Wir bremsen es dann einmal in der Woche aus, weißt du. Wir bei Jarhead oder so.
Aber genug vom Alkohol. Ja. Gehen wir mal aufs ursprüngliche Thema, für das wir den Podcast einmal gegründet haben. Mhm. Wobei, Alkohol ist schon so ein Thema, weil ich glaube, nicht kann man uns nicht hören.
Ich wollte es gerade sagen,
ja. Es hilft zumindest.
Stefan, was hast du für einen Film mitgenommen und wieso ist er gerade der Film geworden?
Also ich habe heute einen Klassiker dabei, der meine große Leidenschaft zum Science-Fiction mit dem, was uns zusammengebracht hat, verbindet, nämlich mit dem Horror-Genre. Und zwar den Klassiker aus dem Jahr 1997, Event Horizon, mit dem geilen deutschen Neben- bzw. Untertitel Am Rande des Universums. Wie gesagt, 1997, das ist eine Zeit lang her. Der hat jetzt, glaube ich, 25-jährig schon ein bisschen hinter sich. Da ist dann nur ein Blu-ray rausgekommen mit so einem Special Cut. Hat den Film jetzt marginal besser gemacht, sagen wir mal so. Also, wenn man von einem Klassiker spricht, gleich mal vorab, das sind dann meistens nicht die Filme, die all-time evergreen beste Filme aller Zeiten sind. Aber er hat was geschafft und deswegen finde ich ihn eigentlich sehr, sehr interessant, dass er nicht so ein instantaner Mega-Klassiker ist, wo jeder sagt, boah, geil, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Aliens oder Starship Troopers kommt, glaube ich, selbes Jahr oder im Jahr davor war Starship Troopers. Also so Filme, die jeder kennt und wo man einfach sagt, geil. Aber der hat sich 25 Jahre lang später, wenn man bei Reddit ein bisschen mitschaut, bei den Science-Fiction-Subreddits oder so, irgendwann kommt wieder und sagt einer Event Horizon aus. Und alle so, yeah, Event Horizon, voll geil, voll geil. Und was ich an dem Film ursprünglich total beschissen gefunden habe, in dem Kino angeschaut habe, und was mir jetzt aber ziemlich flasht, ist, dass er eigentlich schon ziemlich viele Genres miteinander kombiniert. Jetzt der Vergleich zu Shining tut sich da natürlich immer aufdrängen bei so genresprengenden Filmen, die weit, weit weg davor. Aber wie gesagt, dass du halt von vielen unterschiedlichen Genres, aus vielen unterschiedlichen Filmen, dass du diese Anleihen in diesem Film immer wieder erkennst. Und wie gesagt, beim ersten Mal fand ich das total scheiße, weil ich wollte natürlich einen totalen originären, neuen Dingsfilm. Und ich meine, der ist ja 97, der ist ja auch geteasert worden im damals frühen Internet und auf Trailern. Da hast du echt gemeint, jetzt kommt der neue Aliens. Und alle so, boah, jetzt war Starship Troopers und der war schon so geil. Und jetzt kommt das mit dem geilen Trailer, boah, das wird der absolute Hammer. Und das hat er halt leider so nicht erfüllen können. Wie gesagt, als ich ihn zuerst gesehen habe, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht oder fast sauer. Aber jetzt, wo ich halt im Laufe der Jahre wieder angekommen bin, also das ist so ein Film von der Kategorie, je länger das den hinlegst, umso besser wird er.
So ist er damals, glaube ich, auch gepitcht worden, oder? Als Shining im Weltall.
Ja, genau. Und halt auch schon das Poster, ich höre es einmal her, das ist natürlich für Podcast immer schwierig, aber ich beschreibe es einmal, wenn ich es finde. Das Poster ist halt schon so, da siehst du ein geiles Raumschiff, das so eine Mischung ist aus, keine Ahnung,
Borg aus Star Trek, oder?
Ja, es schaut so aus wie ein klingonischer Bird of Prey, vorn drauf geschnallt mit so einem übergroßen C-3PO-Kopf. Aber eigentlich geiles Raumschiff. Also ich meine, ich kenne wirklich ganz, ganz viele Raumschiffe und die Event Horizon ist eigentlich schon ein echt geil designtes Raumschiff. Und
ist, aber halt ist dann, das da vom gleichen Studio, die Star Trek gemacht haben?
Oder? Ja, genau. Der ist von Paramount. Das war genau. Dann in der Machung dann tatsächlich auch ein Problem, weil sie wollten sie natürlich nicht einen Konkurrenten zu Star Trek mit einer holen und sie wollten aber natürlich auch dadurch, dass sie das Star Trek Studio oder das Star Trek, ich weiß nicht, wie nennt man das eigentlich? Was ist Paramount? Das ist ja kein Studio. Paramount ist ja Verleiher, genau.
Also, ich glaube, oder? Verleiher.
Ja. Auf jeden Fall, Paramount wollte halt quasi dann aber auch nicht, dass er sich sozusagen mit so einem groben Splatter-Horror sozusagen einer Star Trek Legacy ein bisschen kaputt machen. Und das war dann noch natürlich ein bisschen schwierig für die Filmcrew, das da ein bisschen zum Bringen. Und da unendlicher Raum, unendliche Angst. Dum, dum, dum. Also da haben sie schon echt die ganz große Klaviatur des Marketings und das eigentlich haben sie brutales Overselling gemacht, was der Film dann halt leider eigentlich nicht halten hat können. Aber wie gesagt, er ist 25 Jahre später ein absoluter Fan-Liebling geworden und ein absoluter Klassiker geworden und können wir da nochmal hineingehen, warum sich das so entwickelt hat.
Ich habe ihn damals im Kino nicht gesehen, aber ich habe ihn zum ersten Mal von dem Film erfahren in der Movistar, in der Zeitung. Und da hat es eben geheißen, ja, ist ganz okay so. Ein Film wäre genial, gäbe es da nicht zwei Filme, und zwar Alien und Hellraiser. Und dann schon, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich muss diesen Film sehen. Wenn ein Film Vergleiche zirkt mit Alien und Hellraiser, dann muss das Wahnsinnsding sein. Und ich habe ihn aber leider erst Jahre später dann im Fernsehen gesehen.
Ja, genau. Also sie haben sie an sehr, sehr vielen anderen Stellen haben sie sich eben online geholt und die funktionieren für sich ja eigentlich auch ganz gut. Aber wenn du die anderen Filme alle gesehen hast, dann denkst du halt, ja, schon geil, ja, das ist so, kannst wie Hellraiser singen und wie gesagt wie Shining und so weiter und die Szene haben sie da geklaut und die Szene haben sie dort geklaut. Aber wie gesagt, dadurch hat er halt eigentlich schon seinen eigenen Charme. Wollen wir vielleicht mal erzählen, um was da geht, eine kleine Synopsis.
Unbedingt, weil sonst reißt uns der Korbi wieder einen Arsch auf.
Ja, ich würde gerade sagen, weil beim letzten Ding mit dem Richie haben wir es vergessen, dass wir genau verzeihen, um was das geht. Es ist zwar eigentlich zum Raushören, das hat der Korbi wieder nicht verstanden. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal, Korbi, bitte. Jetzt gibt es eine kleine Inhaltszusammenfassung.
Also vielleicht wird, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfasse, wird bei euch dann schon an der einen oder anderen Stelle wird's dann schon klingeln und dann eigentlich genau das rauskommen, warum der Film jetzt eigentlich so rezipiert wird, wie er rezipiert worden ist. Also es beginnt natürlich damit, dass ein Raumschiff erst einmal verschwindet und niemand weiß, wo es hingekommen ist. Angeblich halt ein Forschungsschiff, das halt irgendwie noch zum Pluto oder zum Neptun geschickt worden ist. Und es verschwindet halt dann. Und Jahre später taucht dieses Raumschiff halt dann wieder auf, völlig unerwartet, und keiner weiß, wo es war und was los ist und so weiter und so fort. Und es wird natürlich ein Rescue-Team geschickt, das natürlich mit einer multinationalen Crew, genderdivers und mit unterschiedlichen Ethnien und so weiter, wird natürlich hingeschickt. Also da haben wir auch schon wieder...
Und das ist schon die 90er.
Ja, ja, das war damals schon, ich meine, das hat ja im Endeffekt Star Trek 1966 pioniert, wenn man das so schön sagen darf.
Ja, ein Glück war, dass es noch kein Facebook gegeben hat für Hasskommentare.
Ja, die haben damals noch nicht cancelled worden, sondern es war damals noch Bleeding Edge quasi. Na gut, also wir haben halt eben dieses Schiff, das Schiff heißt Event Horizon, natürlich die Analogie zum quasi Ereignishorizont bei einem schwarzen Loch. Der Event Horizon ist quasi diese Grenze, ab der ein Partikel oder eine Lichtwelle oder irgendein quasi der Gravitation schwarzen Loch nicht widerstehen kann und quasi eingesaugt wird von dem schwarzen Loch.
Eigentlich so der helle Kreis um das eigentliche Loch, oder?
Selber nicht sieht, weil er das Licht schluckt, aber man kann es halt eben sozusagen in anderen Lichtspektren, kann man es, glaube ich, anschauen und anhand, wie sozusagen die Raumzeit gekrümmt wird. Ich habe gerade letzte Woche Oppenheimer gesehen und da drücken sie sich alle viel, viel eloquenter aus, was Quantenphysik angeht, wie ich jetzt.
Ja, aber die haben mal studiert, auch.
Ja, eben. Die haben studiert und außerdem haben die ein Drehbuch und ich rede da jetzt quasi ins Reine.
Hast du ein Skript vom Corbin gekriegt?
Das war in dem Kuvert drin, wo das Demo-Guide drin war, oder?
Müsste da drin sein, das verschickt man immer miteinander, ja.
Also, holen wir es mal zurück. Also die Event Horizon taucht auf und es wird ein Schiff, quasi ein kleines Rettungsschiff, wird geschickt mit irgendwie so 8 oder 10 Leuten drauf und natürlich jeweils so Mission Specialist und ein Captain und so weiter und so fort. Und der Captain Miller wird gespielt von Lawrence Fishburne.
Guter Mann.
Was natürlich damals auch schon, also den hat man schon kennt. Er war aber, das war noch vor Matrix und der Lawrence Fishburne hat selber auch gesagt, dass quasi ohne Event Horizon, glaubt er, wäre er nicht für Matrix gecastet worden. Insofern sind wir froh, dass es diesen Film gegeben hat. Dann als der ein bisschen komische, später dann unheimliche Wissenschaftler Dr. William Weir, Sam Neill. Und Sam Neill ja damals schon Jurassic Park Megastar. Also, dass der Sam Neill in einem Science-Fiction-Film anheuert, das war extrem ungewöhnlich. Das war ungefähr so ungewöhnlich, wie dass Whoopi Goldberg in so einer komischen Weltraum-Fernsehserie auftaucht ist. Also hat keiner gewusst, warum oder wie das gekommen ist, aber natürlich geil. Und heute gibt es halt diese Crew und dieser Dr. Weir, der ist jetzt ein bisschen Außenseiter, weil, es kommt später raus, er hat die Event Horizon konstruiert und diesen Reaktor, der die Event Horizon sozusagen auf eine Lichtjahre weite Reise hätte schicken sollen. Und er kommt halt jetzt mit, weil er das Raumschiff gut kennt und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft.
Das ist halt sein Baby.
Genau, das ist sein Baby. Dieses kleine Rettungsschiff, das schicken, die heißt Lois und Clark oder Lewis und Clark. Das hat tatsächlich weniger was mit Superman zu tun, sondern mehr mit dem
Namensgeber von
Superman. Ja, habe ich auch gemeint. Aber ich habe mich dann erinnert, Lewis und Clark war eine Expedition in den 19. Jahrhundert von der Westküste von der Ostküste Amerikas tatsächlich die Westküste zu erreichen. Also so richtig Border, Frontiers, Indianergebiet und so weiter und so fort. Und nachdem haben sie eben dieses kleine Raumschiff benannt. Ja gut, also die Lewis und Clark fährt da eben hin, findet die Event Horizon in eigentlich relativ, also die ersten Effekte, die ersten computergenerierten Effekte und so weiter waren ziemlich geil, also die halten auch heutzutage noch echt gut mit. Also natürlich ist es nicht mehr brutal, aber es ist nicht grob, sie schauen wirklich noch gut an zum Schauen. Dann finden sie eben dieses Schiff. Und dann kommen sie auf das Schiff und möchten halt rausfinden, was da los ist. Und ich und viele andere haben halt gemeint, ja geil, da kommen sie auf das Schiff und dann sind dann Aliens oder ein Alien und dann metzelt das halt die Leiterei noch nieder und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich der Fall, dass dann der Reihe nach die Crewmitglieder sterben Und schon erstmal, wie sie dieses Raumschiff erkunden, ist natürlich super spooky gemacht, auch mit ein paar Jumpscares und so weiter. Ich hasse eigentlich Jumpscares, weil da bin ich ganz, ganz empfindlich. Aber, aber mit dem haben sie es halt gemacht und man sieht halt ein paar extrem gruselige Szenen, dass halt irgendwie so Leichenteile an der Wand kleben und, und halt so bioorganische, halt so Gewebe an der Wand von dem Raumschiff klebt. So wie man es später eigentlich erst in Doom, dem Computerspiel Remakes und so weiter gesehen hat. Doom, das Original, war ja tatsächlich noch wesentlich früher. Das war ja von 94 oder 93, glaube ich sogar schon. Genau. Also sie kommen erst auf dieses Raumschiff und dann sehen sie halt, dass da erstens mal die Crew fehlt und dass aber anscheinend halt irgendwie zu Gewalttaten gekommen ist. Und sie finden, ah, das ist auch noch ganz geil, sie finden eine Audioaufzeichnung. Und diese, die ist extrem stark sozusagen distorted, also was weiß ich, wie nennt man es auf Deutsch, die ist halt sehr unhörbar und dann schicken sie es halt zwei, dreimal durch irgendwelche Filter, Entzerrer und so weiter und so fort und dann hört man halt irgendeine Stimme, die halt einen lateinischen Spruch oder den Teil eines lateinischen Spruchs aufsagt und dann schon, Latein im Weltall, da wird schon wieder irgendwas mit dem Teufel oder irgendwo mit Dämonen dabei sei, kommt dann natürlich auch raus, dass das natürlich stimmt und natürlich Dämonen sind oder irgendwie des Teufels oder eine Dimension, die sie aufgemacht haben, weil der sozusagen dieser Hypersprungreaktor, die Event Horizon quasi nach Alpha Centauri oder so hätte schicken sollen, der hat halt nicht die Event Horizon jetzt irgendwie Lichtjahre weit weg geschickt, sondern hat halt das Tor zu einer anderen Dimension eröffnet. Und in diese Dimension, das ist so ein bisschen Stargate-mäßig. Der Reaktor schaut aus wie so ein Stargate und auch so eine Wasserstruktur, wo man dann reinlangen kann. Jetzt müsste ich direkt mal nachschauen, weil ich will nicht zu sehr ins Blöde hineinreden. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz recherchieren. Stargate, der Film, der erste Film, der ist ja auch ungefähr aus der Zeit. 94, das ist ja ein Emmerich-Film. Also 94, da haben sie quasi von Stargate ausgeklaut, nämlich eben halt eben das Stargate und diese Option oder das mit diesem, mit dieser Wasserstruktur, die dann im innersten Ring von diesem Reaktor drin ist. Und anscheinend haben sie damit halt das Tor zu einer anderen Dimension oder zur Hölle gar selbst geöffnet und so weiter und so fort. Und man erwartet eigentlich jede Sekunde, dass da irgendwie ein Dämon oder so rausspringt oder so. Ja. Und das passiert aber nicht. Es kommt ein Besatzungsmitglied, wird glaube ich reingesogen. Und kommt dann wieder raus und der ist halt dann erstmal bewusstlos und dann brabbelt er nur so inkohärentes Zeugs und anscheinend war er halt eben in einer Dimension, wo halt sozusagen wie die Hölle auf Menschen wirken würde. Ja, und dann fängt es auch an, in der Crew also komisch zu werden. Also, wie gesagt, die ersten Angriffe auf Crewmitglieder beginnen halt und irgendwann kommt halt dann raus, dass halt dieser Dr. Weir dahinter steckt. Dass der halt quasi beginnt, für sein Raumschiff, für die Event Horizon quasi Partei zu ergreifen und das Tor weiter öffnen will und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Twists, dass sozusagen Besatzungsmitglieder verschwinden und man meint eigentlich, dass sie tot sind, aber danach kommen sie halt doch wieder, weil sie haben sie da mit so einem Sauerstofftank, haben sie sich dann draußen wieder vom Schiff weg und dann wieder zum Schiff hingepustet und so weiter und so fort. Am Ende kommt halt dabei raus, dass tatsächlich ganz antiklimatisch eigentlich nicht ein Alien oder ein Dämon oder der Teufel oder irgendwas selber dafür verantwortlich ist, sondern dass quasi das Schiff, die Event Horizon, ist eigentlich das böse Element und das sozusagen alle verrückt werden lässt und alle sich gegenseitig zerfleischen lässt und so weiter und so fort. Am Schluss werden sogar zwei Besatzungsmitglieder dann noch gerettet. Aber in der allerletzten Szene kommt halt dann doch wieder raus, okay, sind sie wirklich gerettet oder ist vielleicht das Böse aus der Dimension auch mit ihnen gerettet worden? Ende.
Finn.
Also ihr seht, wir reißen da ganz, ganz viel Klischees eigentlich aus dem Horror und aus dem Science-Fiction-Genre und so weiter auf Und wie gesagt, 1997 hat es für mich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt, wo ich sozusagen auf einer gewissen Meta-Ebene mit ein bisschen einem anderen Hintergrund mir angeschaut habe, letzte Woche nochmal, jetzt muss ich sagen, ist eigentlich schon ziemlich geil. Also ich verstehe, warum man jetzt auch 25 Jahre nachher eigentlich noch über diesen, man muss ja eigentlich sagen, es ist ja eigentlich ein B-Movie. Er hat zwar ein großes Produktionsbudget gehabt und er ist von Paramount und er ist natürlich auch entsprechend vermarktet worden und so weiter und so fort, aber den schaust du an und weißt, das ist ein B-Movie. Also
brauchen wir nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz würde ich fast behaupten, dass dieser Paul W. Anderson sein bester Film ist, mit Abstand sogar.
Ja, auf jeden Fall auf, ja gut, man muss ja halt das Niveau der anderen Filme vor ihm so anschauen. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 1997 und der Film hat ein Budget von 60 Millionen US-Dollar gehabt. Das war für die damaligen Verhältnisse nicht wenig. Das war nicht irgendwie so, wir schauen mal zwei, drei Schauspieler und den Rest hacken wir an, sondern das war schon richtig dicke Kohle. Im selben Sommer ist ein Titanic in die Kinos gekommen und hat damals unvorstellbare 300 Millionen US-Dollar kostet. Unser richtig großer Blockbuster hat damals irgendwas zwischen 100, 120 und vielleicht 150 Millionen kostet. Und Event Horizon mit 60 Millionen, das war also jetzt nicht irgendwie Peanuts und mal schauen, sondern die haben da eigentlich schon gehofft, dass da ein Riesenknaller draus wird. Aber, wie so häufig bei Science Fiction, an den Kinokassen ein Flop. Und in der Syndication dann über die Jahre, aber halt sehr, sehr erfolgreich, weil sie halt rausgestellt hat, dass der Film halt dann eben in der Lizenzierung ins Fernsehen und halt dann später in DVD-Re-Releases und so weiter tatsächlich nur echt gut Kohle gemacht hat und halt auch sich eine stetige Fangemeinde aufgebaut hat.
Sie wollten ja dann, glaube ich, aufgrund dessen, was du jetzt gerade erzählt hast, dass er dann auch nur so erfolgreich geworden ist, hätten sie doch dann angefangen, dass sie diese rausgeschnittenen, verschollenen Szenen zusammensuchen. Weil kursiert doch immer dieses Gerücht, dass er ja ursprünglich ein NC-17-Rating gekriegt hat für seine unglaublich explizite Gewaltdarstellung, wo auch schon wieder irgendwelche Studiobosse ohnmächtig geworden sind bei der Vorführung und er hat dann eine halbe Stunde federn lassen. Und dann hat es geheißen, sie haben dann, ich glaube, der Regisseur und der Produzent, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der Produzent war, haben dann angefangen, irgendwie dieses Material zum Suchen. Warum auch immer, ist es anscheinend auf der ganzen Welt verteilt gewesen. Ich habe irgendwas gelesen vor einem thailändischen Salzminenwerk, wo ja angeblich irgendwelche Rollen gefunden sind. Also so ganz, ganz dubiose Sachen während der Zeit. Bis aber dann, ich glaube, er hat dann gesagt, dass das, was sie gefunden haben, so schlechte Qualität war, dass das nicht mehr wirklich einarbeiten kann. Und es ist ja nie wirklich alles gefunden worden bis 2012, oder? Hat es dann, glaube ich, jetzt mal geheißen, dass nochmal mehr gefunden worden ist, aber er hat noch nie Zeit gehabt, sich das einmal anzuschauen und ob man das, und er aber bezweifelt eben, dass man es noch hernehmen kann, weil das über VHS-Qualität anscheinend nicht mehr kommen sollte. Aber mich würde es interessieren, wenn das, ob das wirklich so exzessiv gewesen war. Weil
es gibt ja eine DVD-Auflage, die quasi ausschaut wie ein Raumschiff. Weiß nicht, ob du die kennst, dieses Kunststoffding. Ja. Das haben wir quasi aufgeklappt und dann sind da die Discs drin, so ein Digipack. Und die ist ja damals auch vermarktet worden mit irgendwie den Hellcat Scenes und so. Mhm. Und da ist dann im Bonusmaterial sind dann eben ein paar von diesen Szenen drin. Eben auch schlechter Qualität und so und auch nicht viel, aber die sind halt ein paar von denen.
Ohne Soundeffekte teilweise, ja. Glaube ich sogar, oder?
Und auch noch nicht ganz fertig und so. Also, das ist, lässt wahrscheinlich auch noch nicht annähernd erahnen, wo es da wirklich dann in der Pipeline gesteckt ist.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das der Film halt gehabt hat, weil er halt so als Sommerfüller kurz vor Titanic halt noch hätte starten sollen. Wenn der Anderson quasi seinen Willen gehabt hätte, dann war das wirklich ein brutales Blätterorgie gewesen. Also man sieht es ja in ganz, ganz kurzen Cuts, sieht man ja mal, wo es eigentlich gedacht gewesen ist. Es gab, das sind vielleicht insgesamt 5 Sekunden, die jeweils nur so, keine Ahnung, 5 oder 10 Frames hintereinander, wo du einzelne Szenen siehst, die es dann fertig gemacht haben. Und das ist schon echt brutal blutig und blood and gore, was so geht. Und da kann man sich so vorstellen, dass er wahrscheinlich noch viel, viel mehrere Szenen in dieser anderen Dimension, in dieser Höllendimension hätte fertig machen wollen. Aber wie gesagt, bei den Test-Screenings, den sie halt gemacht haben, Da sind die Leute, das war denen halt einfach brutal zu viel. Also das, da haben die Ratings halt bei den Test-Screenings so schlecht gewesen und sie haben es anscheinend Paramount-Bossen auch überhaupt gar nicht gesagt, dass der so brutal wird. Und die haben das halt dann irgendwann spitz gekriegt und dann haben sie halt gesagt, nein, so nicht. Und dann hat er halt diesen ganzen Zeugs rausnehmen müssen. Ob ich das, diese Lore da abnehme mit dem in irgendeinem Bergwerk wiedergefunden und in schlechter Qualität und so weiter und so fort, das hört sich für mich ganz, ganz stark, aber schon wieder nach Legenden und Mythenbildung.
Ja,
und,
ja.
Ich kann mir vorstellen, also natürlich, das Material ist dann nicht zu Ende produziert worden, auf gut Deutsch die ganzen Effekte fein und so weiter und so fort. Und wenn du aber die Effekte nicht drauf hast, dann schaut das halt einfach alles geschissen aus. Und es hätte wahrscheinlich tatsächlich an dem Film nimmer viel geändert. Weil nur weil du halt nur mehr von dieser Höllendimension zeigst, bringst du ja jetzt storymäßig da nicht nur sonderlich viel mehr ein. Ich hätte es auch gern gesehen, klar, wahnsinnig interessant, aber am Ende des Tages hat Blood and Gore hat schon gelangt. Also ist ja bei uns auch mit FSK 18 in den Kinos gekommen und das aus gutem Grund. Also,
ist der ab 18 gewesen damals?
Der war ab 18. Nein, stimmt gar nicht. FSK 16. Wobei ich nicht weiß, ob diese Angabe auf der Wikipedia mit FSK 16, ob die jetzige DVD beziehungsweise Blu-ray oder der damalige, also es ist so ein Grenzgänger, weil klar, er ist sehr, sehr blutig, sehr, sehr brutal und halt auch gruselig und so weiter. Also das war für mich auch durchaus ein Grund, warum man dem FSK 18 auch hätte geben können. Andererseits, wir sind schon 1997, also wir sind nicht mehr irgendwie Anfang der 90er, wo jeder Schmarrn gleich FSK 18 gekriegt hat. Also beides möglich, ist wurscht. Ich war damals tatsächlich auch noch keine 18, wie der Film im Kino war. Das hat mich damals aber nicht gestört und die Kinobetreiber hat das damals auch nicht gestört. Die einzige Geschichte war, dass ich nicht mehr weiß, wer mich da ins Kino gefahren hat. Weil es war mit Sicherheit nicht meine Leute.
Ist damals nur ein bisschen einfacher gegangen, dass du sie reinschmuggelt ins Kino.
Ja, das hat niemanden interessiert. Also wirklich das überhaupt nicht.
Also was mich damals in Starship Troopers reingeschmuggelt haben, da haben sie schon gefragt. Aber meine Tante hat den Betreiber kennt, die hat dann gesagt, ja, das passt schon jetzt. Lass uns durch.
Lass ihn in Ruhe jetzt.
Ich habe das meiste dieses Materials tatsächlich gar nicht im Kino gesehen, sondern das haben wir uns mir auf unsere Star Trek und Science Fiction Cons, haben wir uns mir das immer angeschaut. Das war die Zeit. Da haben wir uns nur die ganzen Serien, was weiß ich, Deep Space Nine, Babylon 5, danach Battlestar Galactica und so weiter. Da haben wir VHS-Tapes, Betamax-Tapes haben wir mir mit der Post aus Amerika geschickt gekriegt und wenn wir Korn gehabt haben, dann haben wir mir diese analogen Tapes angeschaut. Das war grob.
Nur nerdiger geht's fast nicht, oder?
Nein, und da haben wir, so habe halt ich auch Starship Troopers zum ersten Mal gesehen. Also nicht irgendwie groß im Kino und so weiter, sondern auf Analog-Tape. Wir waren dann allerdings tatsächlich mit der Korn, waren wir, glaube ich, in Ringsburg. In Regenstauf war unser Konhaus und dann sind wir tatsächlich ins Cinemax, das hat es damals schon gegeben, sind wir gefahren und haben uns irgendeinen Film angeschaut und ich glaube, es kann Starship Troopers gewesen sein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wurscht. Genau, also kurze Synopsis, ein bisschen so Mythen und so weiter um den Film drumherum.
Habt ihr auch den Vergleich gelesen? Wie findest du im Vergleich zu dem Philadelphia-Experiment? Das heißt immer, dass das anscheinend eine große Inspiration für diesen Film war. Und wenn du so diese Legende durchliest, dann denkst du ja, okay, es ist fast eins zu eins die gleiche Geschichte.
Ich habe jetzt tatsächlich Philadelphia Experiment schon ewig nicht mehr angeschaut. Also bestimmt 25 Jahre.
Aber die Geschichte an sich,
die habe ich schon parat. Ja, voll, klar. Also das mit diesem experimentellen Antrieb und so weiter und verschwunden und dann wieder kommen. Also wie gesagt,
und leider eben auch mit der Maschine verschmolzen gewesen sein, hat es ja dann auch geheißen bei dem Experiment damals.
Ja, der hat sich also wirklich grob überall bedient, wo halt irgendwie coole Szenen oder cooles Konzept und so weiter drin war.
Ja, also die haben ja, weil du hast es ja eh verzeiht, das ist ja so ein eingeschobenes Werk gewesen, der hat ja insgesamt, glaube ich, gerade 10 Monate Zeit gehabt für alles, also mit Vorproduktion und dran und Nachproduktion, also ich glaube, da hast du gar nicht stark ausgehen, als dass der Wingel mehr klaust als selber Ideen auszuscheißt.
Ja, und das Klauen, wie gesagt, das tue ich mir auch nicht, das halte ich einem nicht nach, weil die gar, so. Das ist einfach so funktioniert das Kino heutzutage.
Gefällig.
Aber ich finde, gerade weil du in diesem Film halt so viele Anlehnungen an so viele ganz berühmte Szenen eigentlich sofort erkennst, das macht eigentlich schon einen großen Teil von dem Charme aus.
Ja.
Und wie schon gesagt, Hellraiser, ich meine, wenn du den Dr. Weir dann siehst, wie er halt da mit seinem zerschnittenen Gesicht und so weiter aufkommt aus diesem Reaktor-Kühlmittel-Ding, das ist schon ziemlich geil. Also da geht es mir überhaupt nichts. Also handwerklich sehr gut. Wie gesagt, ein bisschen haben sie ihm eingegrätscht, aber eigentlich ist es interessant, warum dieser Film halt jetzt 25 Jahre später immer noch so gefeiert wird von den Fans und nicht irgendwie die 15 anderen Knockoffs aus der Zeit von den Science-Fiction-Filmen.
Vielleicht ist eben auch gerade diese Lore, die wir vorher schon verzeiht haben dahinter, dass die einfach neugierig macht dann auf diesen Film. Wenn man da wieder irgend so Geschichten hört von, da gibt es einen Film und von dem sind Szenen verschwunden und in einem Salzminenwerk in Timbuktu wieder auftaucht, dann ist natürlich jeder gleich mal so, ist das? Da müssen wir gleich mal schauen, was das für ein Film ist.
Man muss aber auch dazu sagen, dass das Genre des Science-Fiction-Horror sehr spärlich bedient ist.
Ja,
also das ist ja so eine Handvoll Filme, weißt du, wenn du sagst, du hast die ganzen Alien-Filme dabei, vielleicht noch den Pandorum und dann eben Event Horizon, dann wird es
Infinity, oder? War doch noch eine.
Ja, ich weiß ein Teil.
Oder Infinity, weißt du mal, wie du heißt?
Die haben wir im Hotline gesehen, oder?
Ja, Infinity. Genau, da waren wir auch ziemlich gut gewesen.
Ja, aber das ist so gering gesät, dass man da wirklich, dass die Leute wirklich heiß sind, vielleicht auf das Thema, auch wenn man dann so Videospiele dann hat wie Dead Space oder sowas, die ja brutal an Event Horizon erinnern, auf diese, dass der Dead Space um einiges expliziter ist, zwar mit den Ideen spielt von Event Horizon, aber halt viel mehr draus macht, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, dass dieses Genre so schlecht bedient ist, dass die Leute eigentlich so noch, die, wo das Genre taugt, so richtig lechzen noch mehr Material und immer wieder gern zu Event Horizon zurückkehren.
Das kann gut sein. Und wie du schon sagst, heutzutage wird diese Nische halt durch Computerspiele und Franchises besetzt. Und es hat sich natürlich auch, sage ich mal, der Kreis der möglichen Fans von sowas massiv erhöht. Ende der 90er, du hast halt deine Science-Fiction-Bubble gehabt und du hast deine Horror-Fans gehabt, aber die Schnittmengen waren tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig groß, weil Science-Fiction war halt damals in erster Linie Star Trek. Star Wars ist gerade wieder dahergekommen, aber eben, also das ist so die Zeit, da war ich Jugendlicher. Und als ich Jugendlicher war, hat es an zeitgenössischer Science-Fiction im Kino eigentlich nur alle 3-4 Jahre irgendein neuer Star Trek-Film gegeben. Aber es hat quasi, also erst dann mit Contact 97 und so weiter, sind dann so ein bisschen experimentellere, neuere, modernere Science-Fiction-Filme gekommen. Und gut, dann halt Star Wars Episode 1, 99, da ist dann wieder losgegangen. Aber es hat gerade dieser Wechsel von den 90ern in den 2000er Jahre, da hat es natürlich auch einen Kulturwechsel gegeben. Das Nerdig-Sei, das Geekig-Sei ist von, du bist halt irgendwie ein komischer Typ an der Schule und alle anderen spielen halt irgendwie Fußball und du bist der Depp, der sich jetzt halt Raumschiff Enterprise anschaut, hat sich halt voll geändert und das Nerdtum wird ja heutzutage abgefeiert. Das ist ja eigentlich der eigentliche Mainstream jetzt, dass du schaust, in welcher Subkultur du dich da irgendwie wiederfindest. Und damals hat es halt nicht gegeben. Und jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so sehr in der Horrorszene der 90er drin. Natürlich, klar, Hellraiser und so weiter und so fort, aber da bin ich jetzt nicht so tief drin. Und das ist vielleicht auch schon wieder ein Zeichen, warum mir der Film 97 nicht so gut gefallen hat. Weil ich hätte mir halt mehr Aliens und weniger Hellraiser erhofft gehabt. Aber du bist halt mit einer anderen Erwartung eingegangen, als was er dann delivered hat. Und meine ganz am Anfang schon gesagte Prämisse, dass sie halt eigentlich jetzt vielleicht die Zeit und das Publikum hat sie im Laufe der Jahre so verändert, dass jetzt dieser Film, der in den 90ern nicht so gut funktioniert hat, jetzt auf einmal sehr gut funktioniert. Also jetzt mal als Hypothese einfach reingeschmissen.
Und was einem halt auch zugute kommt, das ist dieser geringe Einsatz von CGI. Und wenn das CGI eingesetzt ist, ist es wirklich auch heute noch schaubar. Weil bestimmt die anderen Filme aus der Zeit, jetzt weiß ich nicht, Spawn, der erste Spawn-Film, von wann der war, kann ich dir nicht sagen, unterirdisches CGI, kannst du fast nur noch als Guilty Pleasure gelten lassen. Aber der Film funktioniert trotzdem noch, weil er ganz voll haptisch hat, die Architektur von dem Raumschiff ist der Wahnsinn und eben, wie gesagt, das CGI ist immer nur schaubar.
Mit einer kleinen Einschränkung, also ich bin voll bei dir, CGI hat sich gut gehalten bis auf die letzten 2 Minuten. Also entweder ist er noch fürs Finale irgendwie die Kohle ausgegangen oder so. Aber da hat man dann schon gemerkt, vor allem wenn dann dieser Vortex, dieser Strudel kommt, wo sich quasi in der Atmosphäre von Pluto bildet und so weiter. Bis dahin.
Ach, wo es weggesaugt
wird. Bis dahin, ja. Geil, super CGI. Und dann die letzten 2 Minuten so, ganz starke Babylon 5-Vibes.
Irgendwas habe ich gelesen, dass ich glaube, eben diese Effekte am Schluss, weil es sind ja zum Beispiel, wenn es doch dann Event Horizon betreten, diese Kühlflüssigkeit, die rumschwebt und die Kryptzange, ja, die vorbeifliegt, sagst du dann auch nur, dass es eindeutige CGI ist und es ist anscheinend für diese Anfangseinstellungen von draußen und das Schiff und so weiter, dass da ein ganz Großteil vom Budget für die Visual Effects schon draufgegangen ist. Also die haben, weil das Schiff selber, das schaut ja alles voll geil aus, wenn du von außen siehst. Das schaut brutal aus. Aber da haben sie anscheinend so viel Kohle reingesteckt, dass dann für den Rest, wie du schon sagst, ist ja dann wahrscheinlich die Kohle dann ein bisschen abhanden gehen. Man sagt, ach, der Strudel muss jetzt nicht so gut ausschauen.
Ja, oder sie haben sich halt überlegt, da war der, was schon für die letzten 2 Minuten, er war quasi eh schon fast aufgelöst, der Film, da brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Geld noch.
Schau dir gar nicht mehr hin.
Da ist eh schon wurscht.
Da liegt Leute schon mit dem Koma im Kino.
Ja genau, weil er hat noch gemeint, dass die ganzen Hammy-Szenen drinnen bleiben aus seiner Dimensionsfahrt da, ja, weil da hätte sie ja eigentlich, ich glaube, da hat er ja dann echte, also Leute mit echte fehlende Gliedmaßen gehabt und Pornodarsteller und so weiter, weil wie du gehört in dem Interview, die Szenen hast du nicht einfach stellen können, du musst halt da richtig drinnen sein. Und vielleicht hat er gemeint, die Szenen sehen die Leute, dann haben sie Augen zu oder sind ohnmächtig oder liegen in Katze.
Oder im Schoß vom Nachbarn.
Oder genau. Und das sagt dann keiner mehr. Und dann hat er gesagt, ja, was tue ich jetzt?
Schwarze Löcher.
Tolle Wurst. Danke, Produzentenchef.
Ja, aber halt wirklich sehr gut, dass sie tatsächlich effektmäßig noch ganz, ganz viel mit echten Props und so weiter gearbeitet haben und CGI eigentlich nur ganz minimal dosiert, weil es halt damals auch echt noch limitiert und oder sehr, sehr teuer war. Ja. Und ganz am Schluss hat man halt ein paar Szenen, wo halt wirklich 100% nur aus dem Rechner kommen und die halt nicht wirklich geil sind, aus heidiger Sicht.
Ja, früher war das natürlich was anderes, auch die Augen allein. Wenn du denkst, früher die ersten CGI, die ersten mit CGI ausgehüllten Augen, wo du also denkst, Alter, wie krass schauen die aus.
Ja, jetzt wo du das sagst, erinnere mich dran wieder. Die haben ja häufig keine Augen, keine Augenbälle mehr gehabt und dann.
Genau, der Dr. Weir dann sowieso die ganze Zeit, bis er da mal nicht zugeknallt hat oder so.
Ich sag's euch, das sind Kleinigkeiten. Das hat mir, also diese Augen, mir das überhaupt nicht gestört.
Also früher vor allem zu der Zeit, so in der ersten Zeit, als ich so das erste Mal so CGI Augenhöhlen gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, leck, schaut das krass aus. Da war ich aber wahrscheinlich 13 oder so.
Ja, für die damalige Zeit war das der Wahnsinn. Ich meine, du musst ja sagen, es hat ja auch anders, so einen krassen Weltraumeffekte zu machen, ist schon ein bisschen was anderes als den Jurassic Park, ein bisschen Dinos eine zum Kleben. Also ja, die haben natürlich ein ganz anderes Budget gehabt und die Dinos schauen natürlich auch wesentlich geiler aus und waren nochmal 5 Jahre früher oder 3 Jahre früher. Aber komplett sozusagen die Atmosphäre von einem Planeten zu rendern mit Physikeffekte und so weiter, mit Partikeleffekte und so weiter, wo wir eigentlich noch gar nicht gewusst haben, wie schaut der Planet eigentlich wirklich aus. Also von Pluto hat es ja das eine Flyby-Foto von der Voyager 2 gegeben. Das hängt bei jedem irgendwie an der Wand. Aber wir haben ja erst in den letzten Jahren von heute ausgerechnet, sind öfters mal Sonden vorbeikommen, die halt richtig geile Infos, richtig geile Fotos von Pluto gemacht haben. Und also wie gesagt, man muss ja da schon ein bisschen Slack lassen, dass das echt nicht leicht war. Aber auch die, wie du sagst, die Blood and Gore-Effekte waren einfach grandios. Also da gibt's mir überhaupt nichts. Also wenn ich mir an die Splatter-Filme, der frühen 90er anschaue, die schauen da wesentlich gröber aus und wesentlich comichafter und so weiter. Das hat schon ziemlich, ziemlich echt ausgeschaut.
Ja, es hat zu dem ganzen Ding von dem Film, der wirkt ja allgemein richtig düster. Jetzt nicht, und da haben die Effekte auch wirklich sehr schön gepasst, weil dieses Comichafte war da ein wenig fehl am Platz gewesen, hätte ich gesagt.
Ja.
Das war da ein wenig drüber gewesen. Ich finde mit dem Regisseur, also ich komme da immer noch nicht, das ist immer nur so, wenn ich mir den Event Horizon anschaue, da komme ich immer noch nicht klar, dass es der Regisseur ist, der dann diese Resident Evil-Reihe gemacht hat und
Monster Hunter. Ja, und der hat Mila Jovovich klar gemacht hat.
Ja, genau. Und ich denke mir, wie geht denn das? Wann hat er uns Filmemacher verlernt? Wann ist denn das passiert? Weil Event Horizon finde ich, also ich finde den jetzt handwerklich, natürlich geht es besser, aber ich finde den gut. Also im Vergleich zu seinen anderen Dingen, wo es ja nur noch darum geht, ein schnelleres Schnittstaccato nach dem anderen, aber zum Ballern, Wann ist das passiert, Mr. Anderson? Hat dir, du sollst Frau Jovovic nicht so auf dem Gesicht sitzen lassen, damit du sechs was fabrizierst.
Jetzt muss ich mir nachschauen, wer da eigentlich in den Credits für Drehbuch und so weiter drin steht.
Weil, schlimm hat noch, glaub, der Philipp Eisner.
Ja, genau, weil ich meine, er hat es ja nicht, also das Skript hängt halt da leider einfach daran, dass sie entschieden haben, dass sie kein sozusagen physisch greifbares Monster oder Gegner oder so gewählt haben, sondern das Schiff als das Böse identifizieren und das natürlich auch nicht sofort rauskommt, sondern sie das auch erst im Laufe des Films so irgendwie erschließt. Und das ist natürlich für die Filme schwer, für die Zuschauer schwer greifbar. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie ein paar Artikel noch drüber gelesen und wir sehen dann die Clues und dann sagen, okay, aber als du damals im Kino gesessen bist, hast du immer nur darauf gewartet, dass entweder ein Alien oder der Teufel ums Eck kommt und du irgendeine Identifikationsfigur fürs Böse gehabt hast und die ist aber nie gekommen. Das war halt eine Entscheidung vom Drehbuchautor und der hat vielleicht gemeint, boah, das wird der Wahnsinn, weil das hat noch keiner gemacht und das schlägt ein wie Bombe. Und es hat halt dann leider nie so funktioniert, wie er sich gedacht hat.
Ja, aber Paul Anderson, wie gesagt, ich muss aber auch dazu sagen, diese Resident Evil-Dinger, die haben ja teilweise auch noch, wenn man es jetzt heute anschaut, so einen perversen Unterhaltungswert, finde ich.
Die ist voll, ja.
Also ich langweile mich da nicht. Ich wundere mich zwar jetzt mal, wie es auf die Scheiße kommen, weil es ist ja diese Vorlage wäre ja da, nur was die da draus machen, ist ja komplett Witz. Aber so wie sie es machen, dieses Wie ist mehr entscheidend, wird das was machen. Und das macht halt schon immer geil. Vor allem das Visuelle und so, das hat er schon drauf, bei den Resident Evil Filmen. Aber ob jetzt natürlich einen Sinn macht und ob das irgendwie Spaß macht, ist natürlich eine andere Sache. Ist alles unterhalten.
Auf jeden Fall.
Das ist voll, ja, bis auf der letzte Resident Evil, der ist ein Frecher gewesen.
Der war wieder vor ihm, oder?
Ich habe tatsächlich nicht alle angeschaut. Also ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt legt es mir halt einfach am Arsch. Ja,
ich bin eigentlich so wie der Mike, ich finde die auch, die sind brunzend blöd, diese Filme, aber die machen irgendwie Spaß, die können mich alle unterhalten. Aber bei dem letzten, wie gesagt, da bin ich einfach nicht mehr mitgekommen, weil ich so schnell geschnitten worden. Also dachte, nein, tut mir leid, aber es wird dumm. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was da drin jetzt gerade passiert. Ich gehe jetzt aufs Klo. Und da bleibe ich sitzen, bis der Film gegangen ist. Ich weiß nicht, was das soll. Davor hat er doch ein Ding gemacht, oder? Den ersten, hat er nicht auch den ersten Mortal Kombat gemacht?
Ja.
Ist der von ihm?
Ja. Der war auch aus heutiger Sicht ganz, ganz
schlimm. Guilty Pleasure, sind wir die Beste, ist auch mega unterhaltsam.
Wir haben ja nichts anderes gehabt. Hallo, da hat es noch keine Avengers-Filme gegeben und keine Zeugs, sondern wir waren froh, dass wir das gehabt haben.
Und du spielst Mortal Kombat auf dem Super Nintendo und dann heißt, hey, da kommt ein Film, geil, her damit, mag ich anschauen, ist mir wurscht, wie schlecht das da ist. Und der zweite ist auch gut.
Ach komm, nein, der zweite ist nicht mehr gut. Jetzt glauben sie mir.
Aber jetzt mal wieder zurück zu Event Horizon. Ich sehe gerade auf der IMDb-Webseite fliegen so Snippets rum und dem, wenn ich mal wieder anschaue. Also das war für die damalige Zeit, klar, Star Trek hat dieses Level an Effekten und dieses Look and Feel und so weiter. Star Trek hat das schon gehabt und Star Wars, die Prequels dann natürlich auch. Aber gerade so in diese Durchhängerzeit 97, boah, Alter, also echt Respekt, wenn man die Szenen so anschaut oder auch die Szenen, wo der eine dann mal das Airlock ausblasen wird und dann das war
die fies. Die ist richtig fies, die Szene.
Ja.
Die ist richtig gemein. Genauso wie eigentlich die vom Mirror geheißen, sein schwarzer Kumpel, der Cooper.
Ja.
Das war also ein Kandidat, wo ich mir noch gedacht habe, den habe ich voll gern Menge, ist ein geiler Depp gewesen. Und dann schießt ein schönes Weltall aus. Und dann macht er seinen geilen Move mit dem Sauerstoffraketenantrieb.
Aha.
Und dann kriegt er es ja nochmal voll, weil er dachte, jetzt lass doch endlich in Ruhe, das kann doch jetzt nicht sein, der arme Kerl.
Jetzt lass doch einfach bitte in Ruhe sterben.
Ja. Das war sehr wahr. Ich finde das auch für die Zeit damals, für die Art von Film, weil du ja das vorher gesagt hast, dass das Böse halt nicht personifiziert, ich finde das also gelungen gemacht, wie er das macht, dass er das Böse so in die Psyche eingreifen lässt von den Leuten, dass einer eben das zeigt, wie mit dem Captain, mit dem einen, der verbrennt ist, mit der anderen Ärztin, glaube ich, ihrem Sohn, wie krass das eigentlich auf diese Traumata von die Leute, wie einer die wieder vorholt.
Ja, das ist auch, der hat sich schon wirklich aus dem Besten der Ideen von anderen hat er sich halt inspirieren lassen. Also hab ich jetzt gerade schon wieder vergessen gehabt, jetzt wo du es ansprichst, diese ganze Nightmare-Visionen und so weiter.
Ja.
Wahnsinnig geil, wahnsinnig geile Idee und eine super Inszenierung. Und ich meine, ein Raumschiff, ideale Ding. Also ich meine, das haben wir bei Star Trek, bei Next Generation, gibt es aber mindestens 3 Folgen, wo es irgendwelche Traumvisionen gibt und ja, dann geht die Katze ums Eck und da geht die Katze hinterher und auf einmal steht er ganz woanders und blafaselblub. Aber klar, das hat dem Ganzen nochmal einen neuen Twist und einen neuen Spin gegeben und heute halt echt alles quasi mit Soße und scharf und
ja, richtig geil. Also das ist für mich so also ein bisschen das Highlight da in dem ganzen Film, dass er, weil vorher mal schon gesagt, dass es so, man ist eigentlich so B-Movie-mäßig aufgebaut, der Film. Aber mit dem Kniff, finde ich, gibt er einen ziemlich ernsten Unterton damit eine, dass halt da jeder sein Laster mit zum Drang hat und das Arschlochschiff konfrontiert dich dann wieder damit, obwohl du eigentlich gerade sauber am Verdrängen bist. Und wir wissen ja, Verdrängung ist das beste Mittel für Traumata und psychische Probleme. Ja. Und dann ist das hier eiskalt wieder serviert. Hat mir sehr gut gefallen. Und die gemeine Außersaugerei aus der Ding.
Ich mehr fast behaupten, dass auch diese Architektur von dem Ganzen auch nochmal zu der ganzen Atmosphäre super beiträgt, weil wir da keine so eine clean Science-Fiction haben, sondern das schaut alles belebt aus, abgenutzt aus, dreckig aus, teilweise auch kaputt. Und es schaut auch nichts nach Plastik aus. Es ist nicht so, dass du sagst, bei Judge Dredd dann, da wo es wackelt und irgendwo sagst, spannst, okay, das ist jetzt irgendwo, ja, irgendein Guss aus irgendwas, sondern er schaut wirklich abgenutzt aus. Eben wie bei Alien dann auch oder bei zuletzt den Underwater zum Beispiel. Mhm. Das war auch so ein Film, wo es auch in diese Gänge da unterwegs waren, es schaut so richtig abgenutzt und fertig aus. Nicht alle, weil es so clean und Ding, weil wenn du irgendwo arbeitest und irgendwo unterwegs bist und Ding, dann schaut es dann nochmal ein wenig abgefuckt aus. Und das finde ich macht das super, weil das auch noch mit zu der ganzen Atmosphäre voll beiträgt.
Vor allem, wenn du mal in der Höllendimension hockst. Ja.
Das war damals tatsächlich bei uns immer Qualitätskriterium für gute Science Fiction, wenn es halt abgerutzt und abgefuckt und so weiter ausschaut, wenn es nie so clean ausschaut wie auf der Enterprise D, sondern wenn es halt wirklich so abgefuckt ausschaut, wie, keine Ahnung, wie im Müllraum vom Star Destroyer drin oder so.
Ja, nur wie bei Alien, wenn es dann so diese Ketten, die einfach überall immer oben hängen. Warum sollten da Ketten übereinander hängen? Was ist das für ein Raumschiff, wo einfach die ganze Zeit wahllos Ketten übereinander hängen? Aber es schaut geil aus und es macht Bock, gib mir mehr davon.
Ja, genau. Und ich meine, Battlestar Galactica hat es genauso gemacht und das waren alles alte, abgerockte Raumschiffe und das schaut dann einfach geil aus. Das tut natürlich ein bisschen dieses Military-Klischee nur ein bisschen mit bedienen, aber es funktioniert. Mhm. Es ist halt geil. Und wie du sagst, wenn man sich anschaut, in dieser Event Horizon, da haben sie wirklich unterschiedlichste Settings miteinander ganz gut kombiniert. Also wenn du da erstmal in der ersten Szene, was die Event Horizon betreten und die sind dann in diesem riesengroßen ovalen Mittelgang schlecht ausgeleuchtet mit der CGI, eben diese schwerelos umeinander schwebenden Glasscherben und Wasser Blubberblasen und so weiter und so fort. Das schaut einfach wahnsinnig geil aus. Und dann kommst du halt so in die Crew Quarters und in die Medical Bay und es schaut aus eben wie bei, keine Ahnung, wie bei Aliens oder so auf der Sulaco. Und dann bist du halt im Reaktorraum drin und der Reaktorraum, der schaut halt wiederum aus wie gesagt, wie bei Hellraiser oder so ein Cube-Raum. Und das haben, also das Set-Design 1A, also wirklich ganz, ganz großartig.
Ja. Ich habe dann in das Making-of noch mal ein bisschen reingeschaut und da haben sie dann auch gesagt, es ist mir dann auch aufgefallen beim Schauen, dass dieses, wo die das, diese, wo die Doden obduziert werden und auf der Brücke, die schaut dann so kirchenmäßig aus. Es hat wirklich dann wie so Säulen in der Mitte mit so Bögen und so.
Ja, es ist vor der Notre Dame ist das inspiriert worden, das
Design. Kann ich mir voll vorstellen.
Weil es auch mit diesem langen Überweg praktisch vom Vorraum in den Hinterraum und so weiter und es hat leichte Ähnlichkeiten zu der Notre Dame von oben.
Ja. Ich klicke mal gerade auf der IMDb-Seite die Stills ein bisschen durch und was mir jetzt gerade auffällt, der Verbindungstunnel zwischen der Event Horizon und der Lewis and Clark und der Lewis and Clark, das schaut so aus wie das Innere von einem Fleischwolf, so Meat Grinder mäßig und sie gingen quasi durch den Meat Grinder schon in die Event Horizon rein und das hat schon wieder diese geile Symbolik, okay.
Das ist ein Foreshadowing, ist das.
Du wirst da halt auch nur als Fleischbatzen wieder rauskommen.
Weil diese Höllenszenen, von denen wir ja leider nicht viel gekriegt haben, da habe ich mir dann ein bisschen schlau gemacht, die sind ja auch inspiriert von zwei Renaissance-Zeichner, Hieronymus Bosch und Peter Brügel. Aber wenn man jetzt diese, ich glaube, der Stefan hat es mir gesagt, das sind ja insgesamt wahrscheinlich 5 Sekunden Bildmaterial, die wir gesehen haben. Aber wenn ihr euch die zweimal hergoogelt und ihr eine Werke anschaut, dann denkst du, ja, irgendwie ist es so abstrakt, aber es ist echt was, es ist echt irgendwie eine Gemeinsamkeit auf eine unerklärliche Art vorhanden. Das finde ich eigentlich, das finde ich ziemlich geil, wie sie diese Beutel eingebracht haben. Ich finde die Beutel sehr interessant zum Anschauen und vor allem dann diesen Vergleich.
Die einen voll gestört
haben. Ja, ich meine, Hieronymus Bosch ist natürlich ein ganz großer der Szene. Das Glück haben wir, dass das natürlich alles gemeinfrei ist. Du kannst jetzt irgendwie 10 Büttel von dem da anflanschen an den Post und hast keine Probleme. Und das ist natürlich alles mega verspult und haben sie dann natürlich große Anleihen gemacht und merkt man natürlich auch. Ich meine, du kannst nicht, es kann nicht jeder seinen H.R. Geiger auserzählen und seinen eigenen quasi biomechanischen Dings erfinden. Aber wie gesagt, das Setting und die Production Value und so weiter, die war ganz, ganz großartig. Für die Zeit.
An einer Stelle habe ich schmunzeln müssen. Jetzt gibt es einen Fun-Fact, weil ich bin Schreiner und in einer Stelle in dem Film, wenn es quasi durch diesen Tunnel durchgängen und auf diesen Taster druckern, dann müsst ihr euch diesen Taster mal anschauen. Das ist ein Luftdruckrutscherl. also eine Schleifmaschine ist das. Ja. Und wenn du rundum schaust, die ist mit Schrauben befestigt und quasi nur dieses Luftdruckding feit. Aber wenn du dieses anschaust, du hast quasi da auch dieses Kopfteil, wo du drauf drücken musst, und auf dieses Teil drückt man es drauf, und dann geht das Tor auf. Und da schaut es mir ganz genau hin, weil das ist 1:1000%iger Luftdruckrutscher.
Da kann ich jetzt gleich noch was angeben. Was, hat jetzt nicht direkt was mit Event Horizon zum Tor, aber mit meinem Gewerbe und mit Science Fiction zum Beispiel, wenn du mal. Wenn man ein ganz großes Beispiel ist eigentlich in fast allen Science-Fiction-Serien mit drin und ganz bekannt ist es mir von The Expanse, dass auf diesen ganzen Raumschiffbasen und so weiter diese Gittercontainer, diese IBC-Container rumstängern. Da haben wir in der Brennerei halt ungefähr 20 oder 25 umeinander stehen, wo das möglichst Zeugs drin ist, was weiß ich, Zuckersirup und Alkohol und Entweiflet. Und bloß 800 Jahre in der Zukunft nehmen sie noch genau dieselben ISO-Container her.
Die haben sie bewährt. Und
was sie eher zeigt, also die haben einfach so diesen Sci-Fi-Look and Feel. Und jetzt nehmen sie ihn halt auch überall her, weil du stellst 5 von den Dingen hier und es schaut schon aus wie ein Weltraumbahnhof.
Genau, dann haben wir die Paketen davor hingehängt und ein Rutscherl und schon bist du aufgestellt.
Hast ja, genau. Schiff bei uns. Noch ein paar Carboflex-Rohre und.
Genau. Und schon, also musst du eigentlich gerade einmal auf irgendeinen Rohbau hingehen und da ein bisschen was einräumen und schon kannst du ein Raumschiff zusammenschustern.
Genau, nur das gut. Günter Brandl, wenn du das hörst, der nächste Science-Fiction-Film. Ist produktionsdesignstechnisch.
Eine Disco-Nebelmaschine noch anschmeißen und.
Ja, dann sind wir aufgestellt. Haben wir eigentlich schon unser Set beieinander. Also, ich glaube, ich rieche da schon so eine kleine Zusammenarbeit mit dem Penninger und dem ersten Film.
Du, IBCs habe ich zum Saufordern.
Schau her, riecht was her. Also, du bist dann unser Set-Ausstatter.
Ich habe einen Luftdruckrutscherl.
Schau. Ich bin ein gewamperter Alien. Komm, ich schneide dann alles zusammen. Wir brauchen gerade noch einen Brandlruf, Mori muss uns filmen.
Genau.
Haben wir uns im Film schon hergerichtet. Das ist auch was gezeichnet, würde ich sagen. Habt ihr schon was gelesen davon, dass da eine Serie im Gespräch ist vom Adam Wingard?
Nein,
das war mir jetzt ganz neu.
Ja, ich habe das auch nur diese Schlagzeile auf IMDb ist irgendwo mit drin gestanden, dass das anscheinend schon mehrere Details gibt es anscheinend noch nicht. Oder habe ich ihn zumindest nicht gefunden. Jetzt habe ich gehofft, vielleicht habt ihr es da noch irgendwas gesehen.
Nein, habe ich nicht. Ich bin aber... Ich meine, prinzipiell immer geil, wenn es neue Content gibt. Also, muss man sagen, immer gut. Aber dass man da halt so einen Film, der 25 Jahre alt ist, der selber originär jetzt tatsächlich wenig in das Genre eingebracht hat und der halt eigentlich so ein Kultklassiker ist, den, wenn du jetzt wieder hernimmst und eine Serie draus machst, dann kannst du eigentlich, ja, ich verstehe, warum sie es machen, weil der Name ist bekannt und so weiter und so fort und du kannst halt auf was aufbauen und musst nicht ein neues IP komplett von Grund auf erschaffen. Aber andererseits, lasst doch diesen Film bitteschön einfach mal in Ruhe und macht nicht wieder 1000 Remakes von irgendwelchen alten Zeugs. Lasst euch da mal bitteschön was Neues einfallen.
Oder macht es Spin-off nur in der Höllendimension.
Puh.
Und dann möchte ich 10 Folgen lang eine Stunde Hardcore-Höllendimension-Gedöns.
Ja, da kannst du wieder dann Doom 3D zocken.
ohne Sinn und Verstand einfach nur durch das Portal durchgehen und dann gibt es einfach nur 10 Folgen lang Höllengedöns. Ich bin voll dabei.
Dann brauchst du aber nicht mehr Event Horizon, oder? Da kannst du wirklich dann Doom dazu sagen.
Ja. Das ist doch wurscht. Event Horizon, die andere Seite.
Da hat es ja auch einen Film gegeben und ob es da jetzt, Ich bin tatsächlich, leider muss man sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen so aus dem Hardcore Science Fiction sozusagen Rumor Zeugs, bin ich ziemlich raus. Ich bin auch bei The Expanse, war es auch so, dass ich das gesehen habe, weil es auf einmal dann auftaucht ist auf der Amazon Prime Startseiten und dann habe ich gedacht, ja gut, schaust du mal an. Und dann irgendwie so 3 Monate später, bam, durchbinscht von vorn bis hinten.
Wie viele Staffeln haben die?
Die haben 5 oder 6 Staffeln gehabt. Mhm. Die Bücher hätten aber noch 2 Staffeln mehr hergegeben. Und sie haben es aber dann nicht weitergemacht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil also die ersten Staffeln sind quasi nicht von Amazon Prime produziert worden, sondern halt erstmal ganz klassisch. Dann sind sie auf Netflix verhökert worden. Und dann hat Amazon tatsächlich die IP aufgenommen und hat die weiteren Staffeln produziert. Und dann denke ich mir, wenn ihr jetzt 5 oder 6 Staffeln produziert, dann hätte es eigentlich die letzten 2 Staffeln auch noch fertig produzieren können. Gut, ich kenne das Material nicht, vielleicht haben die letzten 2 Bücher oder einfach scheiße, kann ja sein, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Trauma, das Babylon 5 bei mir ausgelöst hat, dass halt irgendwie 5 Jahre Handlungsrahmen hätte in 5 Staffeln verpackt werden müssen. Dann haben sie einen J.M. Straczynski in der Mitte der 3. Staffel gesagt, dass er bloß nur die 4. kriegt und die 5. kriegt er nimmer. Dann hat er halt den kompletten Content, der normalerweise in 2 Staffeln eine hätte sollen, hat er in der kompletten 4. Staffel verblasen. Deswegen ist die 4. Staffel auch der absolute Wahnsinn. Die bläst dieser dermaßen einen Schädel raus. Und dann sagen sie einmal zur Mitte der 4. Staffel, du, 5. kämpft er jetzt doch, gell? Überlegst du was, gell? Du findest schon was du
findest. Ja, kriegst du hier bis der Hundling.
Hinten vorne, deswegen hasse ich das. Und das war so bei Game of Thrones eine scheiß Idee, dass sie losgelegt haben, bevor das fertig war, aber.
Ja, aber hätten sie halt noch nicht loslegen dürfen.
Ob der nochmal fertig wird, ich glaube.
Keine
nicht.
Ahnung. In einer du treibst Dinge und Scheiß und schreibst für irgendeinen anderen Mist.
Waren die Bücher immer noch nicht fertig?
Nein, noch nicht einmal das nächste ist fertig. Da fehlen ja noch 2 und dann nochmal das vorletzte ist fertig. Also furchtbar.
Das ist furchtbar. Und der Typ ist auch schon 100. Ja, der nervt mich voll.
Ich will so arbeiten, Dad.
Ja, ich will so arbeiten, Dad. Wenn es jetzt vor mir heißt, ja, heute habe ich die letzte Flasche Blutwurz hergestellt und jetzt wart es mir 8 Jahre. Oder was heißt 8 Jahre? Wie lange ist denn das letzte Bier hierher von dem Affen?
Ja, 8 Jahre lang nicht.
Nein, das ist ja, da kommen schon die 15 Jahre, ich kann
das sagen. Das macht jetzt Fleiß, Freunde, also, das macht jetzt
der Falli
Fleiß.
Macht er das.
Der Falli.
Und dann am Sterbebett holt er unter der Kiste so ein Ding aus und sagt, der Falli habe ich schon fertig, da ist er her, veröffentlicht das jetzt noch Posto.
Aber alle Seiten durcheinander, jetzt müsst ihr es selber zusammensuchen.
Ja, genau. Oder jetzt veröffentlicht es, so oft mehr der Chaos als in der letzten Staffel Game of Thrones kann nicht entstehen.
Ach Gott.
Das ist echt traurig, das ist echt gemein, was der abzieht.
Ich fand noch sehr gut bei dem Film, weil man da kommen wir noch mehr auf Event Horizon zurück.
Ja.
Science-Fiction-Geschichten ist immer so eine Sache, wie du die Anatomie von so einem Raumschiff oder so einer Raumstation machst, dass die du als Zuschauer auch ein wenig auskennst. Und das fand ich da super, weil du weißt bei dem immer fast das Gefühl, dass du weißt, wo du in dem Raumschiff gerade bist. Diesen Fehler hat Alien 3 meiner Meinung nach gemacht, weil du mit diesem Rumlaufen, wenn du dieses Alien zum Beispiel oder diese Falle stellen wollen und so, du verlierst da so dermaßen den Überblick über diesen Film und es ist so hektisch und so gehetzt, dass mich der dritte Alien so nervt. Aber bei Event Horizon.
Lass ihn in Ruhe.
Wie, was? Es hat einen dritten Alien gegeben?
Ah, danke schön, Stefan, danke sehr.
Hey.
Sehr schön.
Da habe ich gar nichts mitgekriegt.
1000 Kundespunkte.
Die musst du mir anschauen, der ist gut.
Ja, geht so.
Ja. Vor allem sein Würster Sondercut, Assembling Cut.
Ich hab den bloß einmal gesehen und das war am so Ende der 90er, haben wir mal ausgeliehen aus der Videothek und seitdem nimmer daran nachgedacht. Das Einzige, was ich wahnsinnig geil finde, ist dieses Poster mit der Sigourney Weaver mit dem Buzzcut. Aber ansonsten weiß ich wenig von den Filmen. Ah ja, und das Spoiler mit der Katz und mit dem Mesh, daran erinnere ich mich nur und das fand ich auch total gemein.
Ich finde ihn nicht so schlecht, wie sein Ruf ist. Mir hat er beim ersten Mal hat er mir auch gar nicht gefallen und wir haben darüber mal eine Folge aufgenommen und da habe ich mir dann die beiden Katzen mit nochmal angeschaut. Und jetzt weiß ich aber noch, ich glaube, Assembling Cut oder so heißt diese alternative Fassung. Und in der Version finde ich ihn tatsächlich ganz, ganz passabel. Also er ist kein guter Film, aber er ist dann wesentlich besser als sein Ruf, finde ich.
Jetzt, das ist vielleicht was ganz, was Besonderes eben an Event Horizon. Wir sehen es jetzt schon. Wir schweifen bei jeder Frage ab in eine andere Genre, in eine andere, in ein anderes Franchise und so weiter und so fort, weil halt eben sie so viel da andocken lässt. Und ich habe jetzt schon wieder voll Bock gekriegt, dass ich mir die Hellraiser nochmal. Hellraiser soll ja auch was Neues kommen, oder?
Die Serie kommt noch, oder?
Die Serie, genau, da war irgendwas. Da kommt was von Hellraiser und. Ah, geil, geil, geil. Und ich habe auch bei den, also wir haben ja überlegt, was für einen Film nehmen wir und haben ein bisschen hin und her überlegt und dann habe ich halt auch zwei, drei andere Filme, wo man dachte, ah, geil. Und dann haben wir ausgemacht gehabt, dass wir Event Horizon machen und dann sind wir auf einen Schlag fünf Filme eingefallen, die wir dann, ah, die nehmen wir auch, genau, und die auch, wow, und die auch, wow, geil. Aber da haben wir uns schon committed gehabt.
Ja, wir gehen jetzt an der Penninger-Reihe auf.
Ja, genau.
Genau, einmal im Monat.
Oh ja, genau. Die nehmen wir da einen Schnaps und Sci-Fi.
Genau, Schnaps und Sci-Fi, ja. Übrigens, ich hab das Angebot gekriegt von so einem Typen, der so Lizenzgeschichten macht und so weiter, ob ich nicht einen Stormtrooper Gin und einen Stormtrooper Rum machen möchte.
Ja, gib her.
Boah, gib mir das auf die Eier.
Mach sofort einen Stormtrooper-Gin. Flip aus, wenn ich den nicht kriege.
Nein, ich hab mir das ja ernsthaft überlegt, wie das Ganze losgegangen ist. Ich nenne jetzt die Produkte nicht, aber alles, was wir in unserer Jugend an Filmen und Serien konsumiert haben, ist jetzt über die Lizenzierung, wird halt auf irgendeinen Schnaps drauf poppt.
Ja.
Prinzipiell geil, prinzipiell schon cool und natürlich gibt es jetzt die eine Brennerei, die einen Star Trek Schnaps macht und das hätte mich natürlich gereizt, aber das ist halt natürlich so, du musst erstmal so und so viel Prozent an den Lizenzgeber abdrücken und dann hast du halt am Anfang ganz, ganz viele Verkäufe von dem Schnaps, weil alle Fans, die irgendwie 15 Jahre alt waren, wie der Film rausgekommen sind, die kauft sich jeder eine und du denkst, boah, ich mache einen riesen Reibach.
Schuldig im Sinne der Anklage, genau, ich hätte schon Flaschen.
Und irgendwie sechs Monate später steht das gute Zeug dann halt irgendwo in der Grabbelkiste beim Netto und wird abverkauft und da machen wir halt eigentlich meinen Markennamen für Brennerei machen wir kaputt, indem ich halt einmal dem Reiz des schnellen Geldes oder dem Ruhm und Glanz der weiten Welt, indem ich halt, was weiß ich, einen Star Trek-Schnaps oder einen Star Wars-Schnaps oder so mache. Und das lange nicht auch. Auch wenn Stormtrooper geil sind, aber so geil kann es nicht sein.
Ja, dann noch ein Flaschendesign, dem Stormtrooper-Helm Form.
Ja, geht alles. Wenn es zahlt. Kann ich alles also haben, aber...
Wenn wir 25 Euro weggehen.
Ja, für 25 Euro, da musst du halt, was weiß ich, 1 Million Flaschen davon machen. Da musst du halt ein Konzern sein, der die 1 Million Flaschen ausballert und dann stehen die letzten 200.000 Flaschen trotzdem wieder für 9,99 in der Grabbelkiste drin.
Und da hätte ich dann zugeschlagen, da das war dann mein Zeitschlüssel.
Nein, ich habe jetzt vorher schon 3 Flaschen gekauft, bevor es kaputt ging.
Dann hätte ich gesagt, die muss ich jetzt gleich kaufen, die ist limitiert und nicht, dass ich gar nicht mehr kriege und später kostet ein Haufen Geld und dann sagt er nicht, da nichts Haufen Geld. Frechheit, ja, mein Gott. Dann, wenn du zumindest mit Lizenzgedöns belastet bist, dann machen wir eben unsere Schnaps- und Sci-Fi-Reihe ab sofort.
Ja, genau, können wir gerne machen, weil ich habe da keinerlei Dings. Also,
dann kann ich ja weiter ins ganze Sci-Fi-Genre einsteigen, weil da bin ich zum Beispiel bis auf Star Wars relativ unbefleckt, muss ich sagen. Also gut, die üblichen Verdächtigen, Event Horizon, Star Wars, Star Trek und Alien habe ich gesehen, aber dann beißt das schon langsam aus bei mir.
Ja, das sind ja die wichtigsten.
Eigentlich schon.
Weil dann gibt es natürlich nur diese Mainstream-Science-Fiction-Filme, wie halt eben zum Beispiel Contact oder halt auch diese Interstellar oder
Interstellar soll ich
auch bauen. Ja, natürlich erfüllt es die Definition von Science-Fiction. Aber was wollen wir denn bei Science-Fiction sehen? Wir wollen Raumschiffe sehen, die sich gegenseitig abballern. Mehr brauchen wir ja nicht.
Ganz genau.
Und wenn es ein Science-Fiction ist ohne ein Raumschiff, das wo aufeinander ballert oder zwei Raumschiffe, dann ist kein Science-Fiction, sondern dann kann es weggehen. Und so ist ein Drama, sei ja zeitgenössisches.
Ja, da mag ich nicht sehen, wie irgendjemand, was weiß ich, Bierchen rausschiebt und dann in einer anderen Dimension aber auf dem Klavier spielt gleichzeitig. Oder was weiß ich, was es drin hat, der Hans Wurst, aber hau ab jetzt mit dem Scheiß. Bin ich raus. Muss ich mich gerade aufregen. Apropos aufregen. Ja. Sollen wir schon langsam unsere Tops und Flops gehen?
Das können wir machen.
Dann machen wir das doch einfach mal. Dann lassen wir unseren Gast anfangen. Also, wir brauchen jetzt von dir nur ein absolutes Highlight des Films und einen absoluten Mistpunkt, wo du sagst, das hätte ich einfach nicht gebraucht. Kotzt mir, dass es gibt.
Ja, ich fange mal mit den zweiten an, weil ich es schon erstens gesagt habe und weil es wirklich aufregt. Und zwar ist es tatsächlich, wie die CGI am Schluss vom Film abkackt. das jetzt überhaupt nicht braucht, wenn du kein Budget mehr hast für CGI, die irgendwie hinhaut, dann fake's halt irgendwo anders. Ich meine, bei Das Boot ist ja auch so, dass die krassesten Szenen eigentlich die sind, die es im Boot selber Draht haben, wie halt die Wasserbomben explodieren. Und die sind viel, viel schlimmer wie alles, was dann draußen mit irgendwelchen lumperten, Explosionen im Wasser gemacht haben. Lass es einfach bleiben. Und das nervt mich bei dem Film leider auch, dass eben dass die CGI am Schluss so abkackt, weil das nimmt ja für mich auch einen Teil von der Immersion. Und das finde ich echt schade. Und ansonsten muss ich sagen, Tops, ich habe am Anfang gesagt, dass eigentlich ein ziemlich mittelmäßiger Film ist, der sehr, sehr viele Sachen aneinander klebt. Aber jetzt, wo wir da die Zeit drüber geredet haben, finde ich eigentlich viele Sachen eigentlich ziemlich geil und die es halt auch ziemlich gut gelöst haben. Also ich sag mal so, da muss nicht jeder mitgehen, aber das ist für mich ist das Geilste, ist einfach das Set-Design auf dem Raumschiff. Das ist einfach nur ein wahnsinnig geiles Raumschiff, wie man es selten gesehen hat. Und auch wenn das jetzt sozusagen aus filmanalytischer Sicht halt ein 0815 Mini-Puzzleteil ist, aber für mich ist das wichtig. Mir ist das wichtig, dass ich mich in der Immersion von dem Schiff abgeholt fühle. Und dann haben wir halt ganz, ganz viele tolle Szenen, die natürlich meistens oder fast alle abkupfert sind, aber geil sind und für sich selber funktionieren. Und ich habe mir halt auch die Wadel geschissen als 17-Jähriger, der sich den Film angeschaut hat. Und dann hat er genau das gemacht, für was er eigentlich da ist.
Sehr schön.
Alles richtig gemacht. Mikey, was sagst du?
Ich übernehme jetzt gleich mal das mit dem Wadel abscheißen. Das übernehme ich jetzt gleich mal zu meinem Top. Und zwar ist mein Top seit Jahrzehnten, seitdem ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, diese Sprachübertragung, die sie da kriegen und dann dieses immer wieder stückweise rekonstruieren von dieser Nachricht und dann immer wieder, wenn was Neues aufkommt, dieses Geschrei im Hintergrund, also ich habe immer wieder eine Gänsehaut. Das ist so ein kleines Detail in dem Film, das mich total ängstigt. Also ich finde das wirklich gruselig. Diese Sprachübertragung. Und das, obwohl es so einfach gemacht ist, so ein Ding, aber es ist verdammt effektiv. Das ist mein Top. Und mein Flop ist, dass mir der Horror ein bisschen zu psychologisch ist. Ich hätte ein wenig mehr grafisches Material gehabt. Ich hätte gerne mal vielleicht wirklich auch das mit Dämonen oder irgendwas, dass man irgendwas gesehen hätte oder so. Aber er diese Prämisse, die er macht, dieses Grundthema mit Hölle oder andere Dimensionen oder die Bedrohung von irgendwas, wie so Lovecraft-mäßig, dieser Horror, den es keinen Namen gibt oder irgendwas, der aus den Weiten vom Weltall irgendwo kommt. Und da hätte ich gerne irgendwas gesehen von dem Ganzen. Also der Film holt mir die ganze Zeit die Angel hier mit der Schweinswurst und lässt mich da nachher gehen, aber von der Schweinswurst kriege ich leider nichts. Ich gehe einfach ewig nachher. Ich habe zwar meinen Spaß.
Ein rechter vegane Schweinswurst, gell?
Aber bei mir nicht. Ich darf nur Fleisch essen. Bei mir geht's noch.
Na, da hängen wir sauber, die von der Mühle hängen wir da Wurst von hier.
Ja, oder die geilen Hackbällchen. Was war das?
Ja, Green Force war das.
Genau. Also für mich hätte er gerne ein wenig weniger tellen und mehr schauen.
Show and Shine ist das.
Genau. Conny?
Es hat sich jetzt da irgendwie so ein bisschen aus meinen Sachen ein was zusammengepickt. Weil ich finde, ist das Design so geil und auch diese Voicemail, nenne ich es jetzt einfach mal, das Geschrei, das treibt mir auch jedes Mal einen Schauer über den Bugel drüber. Aber dann nehme ich als mein eigenes Flop, den wir vorher schon verzeiht haben, den Tod vom Baby Justin oder Kurs, oder? Ich finde den nämlich so gemein, eben dieses erst im Wahn der Einige, dann den Knopfdrucker und ihm dann in dem Moment, wo der Knopf gedruckt wird und es unumkehrlich ist, wieder zurückkehren lässt und ihm realisieren lässt, was er gerade tut. Das finde ich so ein unglaublich gemeine, also unglaublich gemeine Art, den Typen umzubringen. Ja, ist irgendwie krank, dass das mein Top ist, aber es ist halt einfach so, lasst es mir in Ruhe.
Ja, vor allem stell dir mal das vor. Du bist wirklich da in dieser Schwerelosigkeit, dann schreit der andere und tut, dass er die Luft aus den Lungen rauslassen soll. Und dann platzt er eh schon das Blut von den Augen aus und Dinge.
Die Situation, das erst dann zum Realisieren, weißt du schon, wenn du da so drinnen stehst und dann in dem Moment, wo du das selber gedruckt hast, dann zu realisieren, fuck, das ist jetzt gerade durch mich selber passiert, aber ich wollte das ja gar nicht, das finde ich so fies. Das finde ich richtig geil umgesetzt. Und mein Flop ist dann einfach, dass man so wenig von diesem Video gesehen hat. Da hätte ich einfach gern nicht gerade 5 Sekunden, sondern verteilt die 5 Minuten oder vielleicht direkt eine Szene in dieser, vielleicht wieder Justin da durchgelangt. einfach gern mehr von dieser anderen Seite. Da hätte ich einfach wesentlich mehr sehen wollen davon. Da haben sie ein bisschen zu, das ist ein wenig halt so wie Dive Flop, ein wenig halt zu wenig geschaut.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, das ist, das haben wir einfach, das haben wir halt einfach alte Gorbauern.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja, wir haben einen Mann, wir brauchen etwas visuell. Wir haben eben so sensitiv, braucht man das visuell.
Eben, ich müsste mir das zeigen.
Ich meine, der Film, wenn heute gemacht werden darf, dann war es ja nicht nur eine Blutorgie, sondern war es ja sexuell wesentlich expliziter und ja, so weiter und so fort. Also das sind die Zeiten einfach ganz andere heutzutage für damals. Jetzt, wo du es gerade vorhin angesprochen hast, was mich noch ein bisschen getriggert hat jetzt beim erneuten Anschauen, ist eben diese Szene, wie er sich selber das Airlock aus sich bläst und wie es einem da geht, weil das schaut zwar relativ grob aus, hat aber halt mit der Realität, wie es war, wenn du halt mal so eine explosive Dekompression hast, wenig zum Tor. Und wir haben es halt, also ich gehe jetzt nicht der Typ, der sagt, Realismus. Aber halt eben wegen dem Beispiel The Expanse, da wird ja auch alle drei Folgen irgendwann aus dem Airlock rausgeschmissen. Und da haben sie es dann schon eigentlich Baseline gesetzt, wie sowas zum Inszenieren ist und dass da eben nicht die Augenballen explodieren und dass dann nicht halt das Blut überall auszieht.
Dann erzähl, wie geht das dann? Wie läuft das ab?
Ja, es ist halt einfach so, natürlich hast du den Druckabfall und natürlich macht er was mit deiner Haut, aber es ist nicht so, dass halt das Blut sofort aus allen Augenöffnungen ausspritzt und es ist halt auch nicht so, dass du halt sofort irgendwie da alles gefriert, sondern dadurch, dass Vakuum ist, ist ja so, dass quasi die Wärme kein Medium hat, über die es sozusagen den Körper verlassen kann, außer Infrarotstrahlung und du erstickst halt natürlich innerhalb relativ kurzer Zeit im Vakuum draußen, aber es ist halt nicht so, dass quasi Airlock Door geht auf und du wirst aufblasen wie ein Luftballon und haut dir halt überall sämtliche Därme aus. Aber es war geil inszeniert. Also kann man nichts sagen. Da hat es mal richtig schön grau lassen.
Ja, das war halt Snyder-Style, wie sie mal vorwerfen, oder? Style over Substance.
Ja, freilich. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, jetzt haben wir halt 25 Jahre später, haben wir das Thema x-fach anders durchexerziert. Und genau, kann man natürlich in 25 Jahren einen Film jetzt nicht vorhalten. Für damals
haben wir das nicht schon bei haben wir das nicht bei irgendeinem Film auch gehabt, wo ein Loch im Helm drinnen ist und dann zerreißt dann Shell einfach?
Ja, bei Alien 4, glaube ich.
War das Alien 4?
Da ist doch so ein kleines Loch und dann zieht es das komplette riesenfette Alien durch dieses 5 mm dicke Loch durch.
Das haben wir auch noch genau, wo es da ist. Aber ich meine, direkt ist ein Raumanzug drinnen. Und da meine ich auch, mich an irgendeinen Film zu erinnern, dass dann irgendwie ein Sprung in der Scheibe drinnen ist vor dem Raumanzug. Ich glaube, es war eine Frau, die da drinnen war. Und dass der dann einen Schell zerrissen hat.
Ha. Also, da hat es jetzt SK gefragt da draußen, unsere Hörer. Wenn ihr wisst, was für ein Film der Kani meint, dann schreibt es bitte drunter.
Genau,
Exploding bitte. Skulls from Space.
The Return.
Rated R.
Aber dann ist jetzt halt nochmal unser Gast gefragt, nämlich der Triple Threat ist noch nicht geklärt worden. Also Stefan, haben wir in diesem Film Titten?
Ich glaube schon. Ich habe es kurz mal, aber ich glaube, wir haben Titten. Also das darf mir eigentlich nicht passieren, dass ich das nicht weiß. Wir haben mal eine Szene, wo sie oben als barbusig auf der Medbay quasi auf dieser Patientenliege liegt, weil sie irgendwas und so weiter und so fort. Und es ist nur ganz kurz und es ist ja ganz, ganz schlimm und dort unsere Kinder alle schlecht machen. Aber ich glaube, wir haben Titten. Also
auch beim Ding, oder? Bei der Vision vom Dr. Weir mit
seiner Frau, seiner Freundin. Doch, ja, genau.
Da habe ich gesagt, endlich
was mit Substanz in dem Film. Ne?
Ja. Jetzt.
Also ja, wir haben Brüste.
Passt, ja. Wir haben unser erstes Tee. Haben wir Trompeten? Entblößte, nackte Trompeten von männlich gelesenen Personen?
Nein, haben wir glaube ich nicht. Da ist er zu früh dran.
Maximal in die 5-Sekunden-Schnipsel der Hölle, da wissen wir es aber nicht, das sehen wir die Fake News.
Nein, das, ich glaube, das Thema haben sie nicht aufgemacht.
Okay, kein Trompetentee. Und wie schaut es aus mit toten Tieren? Tote Tiere im Weltall?
Haben wir auch nicht, weil keine Tiere im Weltall.
Dann hat er ein Tee von drei. Bisschen mau.
Das ist fast ein wenig schwach.
Erklärt vielleicht den Flop im Kino damals. Ja. Da sind 20 Millionen Dollar Miese gerechtfertigt, würde ich sagen.
Beim und im Nachhinein ist er ein bisschen schwach, weil ich meine, wenn man schon so viel bei Alien klaut, hätte man die Katze oder einen Hund auch noch einbringen können.
Das also stimmt.
Das war jetzt nicht schlimm gewesen.
Genau, genau. Ja. Naja, da ist anscheinend am Ende schon bergab gegangen mit dem Anderson und dann ist Resident Evil gekommen.
Ja, irgendein Regisseur hat mir gesagt. Im Kopf war der schon bei anderen Tieren.
Ja, der hat schon überlegt, wie viele Schnitte muss ich in einer Sekunde durchballern, damit dem Kani möglichst stark auf die Nerven gehe.
Irgendein Regisseur hat mir gesagt, dreh nicht mit Kindern oder Tieren und der hat gesagt, er macht beides nicht.
Ja.
Das ist uncool von ihm. Irgendwie diskriminierender.
Gar nicht.
Tatsächlich habe ich mich das gefragt, wie jetzt, wie wir das technische Screening gemacht haben von diesem Hundswut, weil da kommt nämlich auch mal ein Wolf vor und da wollte ich einen Benny fragen, ob das jetzt ein echter Wolf ist vom Nationalpark oder ob sie einen CGI-Wolf eingeklebt haben. Das muss ich dann nachher noch fragen. Weil heutzutage kannst du es ja tatsächlich häufig gar nicht mehr sagen.
Ja, manchmal leider zu sehr.
Ja, freilich. Apropos Trompeten und so weiter, ich habe mir heute nämlich Baldur's Gate 3 installiert auf der PlayStation und das hat mich positiv überrascht, dass du nicht nur quasi Nacktheit und Genitalien einschalten kannst, sondern du kannst halt nicht nur sozusagen die Genitalien obenrum customizen, sondern du kannst da wirklich untenrum den Lendenschurz zur Seite nehmen.
endlich nicht mehr mit Socken ausstopfen.
Genau, das hat es früher nicht gegeben. Also wie ich groß geworden bin, die Computerspiele, die waren zwar alle sehr, sehr brutal, aber da der Busen, der war immer zumindest irgendwie leicht bekleidet und jetzt hängt sogar der Lörres aus und kannst customizen.
Also bist du praktisch fertig mit Elden Ring?
Ich bin fertig mit Elden Ring, ja, leider. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich noch einen zweiten Run machen soll mit einem Mage drin und jetzt ist ja der Dings, der DLC steht ja auch vor der Tür.
Ja.
Und jetzt habe ich irgendwie aus dem Affekt aus, habe ich mir jetzt Baldur's Gate 3 quasi installiert. Aber es kann tatsächlich sein, wenn sollte Elden Ring der DLC nächste Woche droppen, dass ich dann ganz schnell das wieder aufhören muss.
Ja, weil ich glaube, bei Baldur's Gate kannst du auch mal die 300 Stunden investieren, wenn es das richtig
bestimmt, spielt. Bestimmt, das war bei Baldur's Gate 2 schon so schlimm. Mhm. Damals war ich aber halt nur Schüler und habe halt Zeit gehabt ohne Ende.
Oh je. Na, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
Ja, sehr schön.
Sag ich vielen, vielen lieben Dank schon mal an den Stefan, dass du mitgemacht hast. Das war cool.
Ja, allerweil. Hat mir auch brutal Gaudi gemacht.
Jo, danke sehr.
Und unsere Hörer, sagen wir auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Es ist schön, dass ihr zugehört habt. Und ihr wisst eh, was ihr da machen müsst. Mike?
Liken, teilen und unsere Abos abschließen und verschenken, weil nur richtig coole Geschenke von Viva la Movilusion euren Liebsten glücklich machen. Alles andere ist scheiße.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Jeder, der was... Vom Penninger kann man auch was herschenken.
Stimmt, nicht alles andere ist scheiße.
Wir haben ganz genau. Zufällig so viel Schnaps, wir verkaufen den sogar.
Wenn du Neuro möchtest, dann komme ich vorbei und machen wir Fessel.
Ah ja, da...
Haben wir gleich ein erledigtes Thema.
Apropos Fessel, Stefan, sehen wir uns im Hardline im April?
Ja, Freilass.
Sehr schön, da freuen wir uns drauf.
Hast du zufällig einen Termin für mich? Bist du so vorbereitet?
Irgendwie ist das über den 9. April, kann es sein, über diese Woche, in der Woche?
Ich glaube, der 14.
April. Noch Ostern quasi.
Noch Ostern ist das, ja.
Also ich habe auf jeden Fall fest vor, diesmal mehr als nur die zwei Tage vom letzten Mal da zum Sein.
Sehr schön.
Was in meiner Lebens- und Arbeitssituation wirklich brutal schwierig ist, aber ich habe jahrelang das Hardline-Festival ja quasi links liegen lassen, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und dann war ich das letzte Mal zwei Tage dort. Hat sich so ergeben mit irgendwie Schwiegerleibsuche und an Ringsburg vorbeifahren und dann nimmst du halt den Doc noch mit und so weiter und so fort. Und das hat mir aber so brutal geflasht, dass ich jetzt beim Controlling werde ich dann mal vier Tage an einen Antrag stellen. Mal schauen, wie viel das dann genehmigt werden. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder noch mehr da sein, wie schon das letzte Mal.
Auf jeden Fall nimmst du jetzt deinen Kalender und schreibst da eine von 11. bis 14. April. Genau. Das tun alle anderen auch, die Ringsburg und Umgebung herkommen und eine geile Zeit haben wollen mit uns, mit den Hotline-Leuten, mit Stefan natürlich. Stefan. 11. bis 14. April, Pflichtveranstaltung.
Haben wir schon drin. Ich habe auch keine anderen Termine.
Tja, Marivis.
Da ist ein Wirtshaus raus. Wirtshausruhe ist schwierig. Da muss ich mich mal zwei, drei Stunden muss ich mich abzwicken. Da kann ich nicht am Samstag. Aber ansonsten schaue ich das auf jeden Fall. Oder ich delegiere das. Nein, ich delegiere das. weil Bier trinken kann ja schließlich in Regensburg auch.
Ich wollte gerade sagen, also da musst du nicht unbedingt fortfahren.
Ja. Freitag auf Nacht habe ich noch Kampfsporttraining, da muss ich fast hier.
Auwitzwick. Also der darf man den nicht anfangen.
Bricht uns an. Wenn es von einem gewamperten mit 40er nicht angegangen wäre, möchtest du dann.
Ich hau sowieso immer nur in den Sacki und laufe davor.
Ja, also ja, du nicht anders wird es uns genau gelernt.
Umdrehen, zusammenfallen, aufs Maul fallen und dann.
Genau.
Nein, halt mal eindrücken. Also ich möchte auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal sagen, der Durster und der Sunder, die sind auf jeden Fall fix. Und Samstag und Freitag muss ich schauen, einen von den zwei möchte ich auf jeden Fall noch. Vielleicht könnte ich einen mit einer Übernachtung noch und so weiter verbinden. Oh, geil, ich bin jetzt schon ganz hibbelig.
Ja, ist nicht mehr lang hier.
Das wird wieder gut.
Okidoki.
Gut, dann, wie gesagt, nochmal ein Danke an dich, ein Danke an unsere Leute, ein Danke an den Mike, ein Danke an den Corby, der es uns dann schneidet. Und ich hoffe, dass sich er bei uns bedankt, dass wir das mehr erinnert, sagen, was wir gemacht haben, nicht so wie bei Deathgasm.
Ja.
Wird gut. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal, oder? Mike, du darfst du den Corby sein Part übernehmen.
Genau, so schaut's aus. Und zwar hören wir uns beim besten bayerischen Podcast der Welt.
Nicht von Event Horizon.
Europa.
Vom deutschsprachigen Ausland.
Also Polen.
Ja, Österreich. Österreich mögen uns gern. Die hören uns echt gern. Ja, die verstehen uns.
Ja, dann sag ich nochmal Servus, Baba, Busse aufs Bauch, die hören.
Das ist aber Leihwand. Das war Leihwand jetzt.
Genau, und jetzt geht's essen.
Genau.
Für euch.
Servus.
Servus.
Und habe Ehre.